So, hallo und herzlich willkommen zum besten Nischen-Podcast, zwei Räder, drei Meinungen, wo wir über alles ums Motorrad reden. Ich bin hier mit Lenz und Luca wieder.
Grüße. Guten Tag.
Und heute soll es mal ein bisschen um eine Motorradmesse gehen, die wir zuletzt besucht haben. Und da ein bisschen auch die Motorradneuheiten und so ein paar Sachen, die einfach, ja, sehr aufgefallen sind auf der Messe.
Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der GSX-S, und zwar die Suzuki GSX-S 1000.
Wieso lachen wir da alle so?
Das war ein sehr, sehr schneidendes Erlebnis. Also,
ich möchte erstmal ganz kurz davor sagen, das ist ein Motorrad, das mich sehr, sehr doll anlächelt, das ich mir ganz gerne als nächste Maschine dann holen wollte. Genau, und da war ich zuletzt auch schon auf einer Messe und da gab es keinen Suzuki-Stand. Und ja.
Entsprechend glücklich warst du dann natürlich, als die 1000er GSX-S sogar zur Probefahrt bereitstand.
Ja, als einziger Stand hatte Suzuki draußen schon vor der Tür einen Stand mit einer GSX-S 125, der GSX-S 1000, der Wie-Strom.
Der Baustrom.
Baustrom. Ja, oh Mann. Und der SV650. Und genau, und dann haben wir uns die zu dritt geschnappt und sind Probe gefahren. Also ohne die V-Storm.
V-Strom.
Ohne V-Strom.
V-Strom.
Wollen wir zu den einzelnen Motorrädern durchgehen? Ich würde ganz bescheiden mit der 125er anfangen. Die bin ich nämlich auch gefahren. Sehr, sehr interessant, das Motorrad. Man sieht mal wieder, wie viel Leistung da wirklich da ist. Und was, also ich bin ja direkt auf eine 400er eingestiegen. Es ist wirklich krass, wie wenig Unterschied Halb- und Vollgas macht. Das ist wirklich genau das Gleiche.
Ich finde es aber traurig, dass die auf der GSX-S noch keine Traktionskontrolle haben. Da finde ich es auch wirklich einfach nur gut, dass Yamaha da mit der YZF
die gehen da endlich mal einen Schritt vorwärts,
wirklich durchgreift, weil da die Traktion, also ja.
Wie gesagt, es war einfach ein Monster, man hat aufgerissen und es ging einfach nicht vorwärts. Das war wirklich sehr, sehr interessant.
Nee, aber da wirklich mal als Vergleich zur CB 125, die ja mit 13,3 PS angegeben war, die hat sich um die 100 km/h genauso doll gekämpft wie die CB. Also ich bin im vierten Gang auf Teufel komm raus bei 10.500 Umdrehungen bei 95 oder sowas rum ungefähr stehen geblieben. Also viel schneller ist die dann auch nicht gelaufen auf der Gerade.
Ich habe es kein einziges Mal über 80 geschafft. Also ich wiege auch noch ein Stückchen mehr, aber ich bin wirklich, oder also vielleicht waren noch 85 drin, aber mehr wirklich nicht. Das war wirklich, also fünfter Gang ausdrehen, da ging dann nichts.
Also ich bin ja in den Genuss gekommen, damals den A1-Führerschein gehabt zu haben und bin auch so manche 125er gefahren. Und man muss einfach wirklich sagen, erstmal Yamaha macht da in meinen Augen den besten Job. Das ist ein frappierender Unterschied, ob du ein YZF oder MT fährst oder eben besagte Suzuki. Also das ist ein wirklich, wirklich eklatanter Unterschied. Und in meinen Augen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, das ist die schlechteste 125er, auf der ich je gesessen habe. Mit Abstand.
Die Suzuki?
Ja. Die war vom Handling her, war die eine Krankheit. Die ist wirklich halt ein Fahrrad. Das ist halt ein Mofa mit größerem Motor. Nur, dass du vom größeren Motor halt nichts merkst. Also, ich bin ja auch deine CB mal gefahren, Till. Mhm. Und die kam mir da schon potenter vor. Und das will einiges heißen bei der CB, mit Verlaub. Und, also das war wirklich, wirklich überhaupt nicht schön.
Und auch von der Optik. Nee, also insgesamt.
Nee, ja, von der Optik ist es ganz klar, die ist ganz klar die Honda vorne. Also ich finde die Honda
Optik
sehr, sehr schön.
Von der Honda, von den Nakeds gefällt mir auch definitiv am besten.
Aber ich muss sagen, ich habe die GSX-S 125 gar nicht so schlecht vom Handling. Also klar, es ist im Prinzip wie ein Fahrrad, aber und ja, die Honda fährt sich besser, aber ich fand es jetzt nicht schlecht. Also mir ist nichts Negatives aufgefallen.
Oh, also mir war es zu nervös und mir war es einfach viel zu viel Mofa. Also,
wirklich. Und Schräglage will ich dem Ganzen gar nicht
zu sagen. Es wäre für eine 125er voll in Ordnung, wenn es nicht Yamaha und KTM, und ich mag KTM auch nicht, ihr wisst, aber wenn es nicht KTM gäbe, die da wirklich mit
aber die Duke 125 läuft über 200. Also
mindestens.
Mehr, das ist mehr.
Mit Chiptuning teilweise sogar 260.
Ja, wenn du den
ist aber abgeriegelt, weil dann wird die
irgendwie instabil. Ja, wenn du den Turboger aufmachst, dann also Suzuki können wir, glaube ich, was die 125er angeht, abhaken. Das war
ja
nichts.
Das war nicht gut. Und damit kommen wir auch gleich zur SV650, die mich leider kein Stück mehr imponiert hat. Ich fand erstmal von der Sitzposition war alles in Ordnung. Fahrwerk hat sich auch in Ordnung angefühlt. Der Lenker kommt einem sehr entgegen. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man auf einem Hollandrad sitzen. Es ist so ein bisschen wie diese diese Motorräder, die oft zum Beispiel in Indien gefahren werden, diese günstigen einfach, wo man halt entspannt drauf sitzen kann, aber der Lenker geht extremst weit zu einem her und das ganze Motorrad macht auch einen sehr, sehr schmalen Eindruck, weil es ein, weil es ist ja ein längs eingebauter V, also praktisch so breit wie ein Einzylinder. Und dementsprechend sehr, sehr schmal und also ich fand es jetzt auch nicht schön, auf Bildern fand ich sie wesentlich schöner. Und dann vom Fahren her hat mich der Motor einfach gar nicht überzeugt.
Also vielleicht, wenn man mal beim Design bleiben möchte, egal wie zeitlos ein Design ist, wenn man heutzutage ein Motorrad für junge Leute rausbringt und hat immer noch einen Halogen strahlenden Rundscheinwerfer, dann ist einfach trotzdem irgendwo Zeit vergangen. Also ich finde es bei den CBs von Honda zum Beispiel schön, diesen LED-Rundscheinwerfer, das sieht cool aus, aber ich finde, das ist mittlerweile halt indiskutabel, ein neues Motorrad mit sowas rauszubringen. Zudem, ich gebe dir recht, also die Silhouette ist sehr schmal wegen des V-Motors und ich als ehemaliger Besitzer der MT-07 muss aber sagen, dass ich sehr gespannt war auf die SV650, weil sie immer so als Pendant oder größte Konkurrenz dazu galt. Und
klangtechnisch ist sie das auch, also sie klingt sehr ähnlich.
Ja. Und man hat vor allem auch immer gesagt, ja, das ist eine MT-07 für weniger Geld, aber ich möchte die beiden nicht zusammen in einem Satz genannt hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Kraft und von der Entfaltung eben dieser ist sie wirklich sehr viel näher an so manchem Vierzylinder, den ich gefahren bin in der Gattung, also in der PS-Gruppe. Und hat mir auch nicht gefallen. Also der giftige Antritt und die Potenz, die du bei so einer MT-07 spürst, die ist da überhaupt nicht drüber gekommen.
Ja, da muss man natürlich auch die Lastzugwechsel mit rein berechnen, weil die machen doch auch nochmal, lassen das Ganze.
Aber sie drückt schon viel schöner dann ab der Mitte raus, die MT. Also ja, sie ist untenrum auch
und
einfach
vor allem oben raus. Aber ja. Das war eigentlich mein allergrößter Kritikpunkt. Ab so 7000 Umdrehungen fühlt sich so an, als würde man das Gas wieder zumachen.
Ja.
Also es wird spürbar langsamer, als sie bei 7000 ist. Und unten raus fehlt auch schon ein bisschen Leistung. Also die Drossel, also es kann sein, dass die offen vom Motor fantastisch ist, aber mit der Drossel, nee.
Es fühlt sich deutlich weniger erwachsen an, möchte ich sagen.
Ich fand die einfach sehr, sehr generisch. Also es hat irgendwie nichts besonders imponiert. Also ich fand auch nichts wirklich schlecht, wenn man jetzt natürlich das vergleicht mit der MT-07, ist ganz klar die MT-07 vorne. Aber es war einfach so wie so ein 0815 Motorrad, das hat jetzt nichts besonders rausgestochen und es war jetzt nichts wirklich furchtbar, also die ist ja normal gefahren, ist gut gefahren, wenn man die Wahl hat, weißt du.
Man muss natürlich dazu sagen, dass die MT viel mehr kostet, also
was kostet die SV650? Aber wirklich viel mehr?
Ich glaube nochmal schon 1-2 mehr, das also die SV so um die 5 oder sowas.
Was kostet denn die
Glaube MT? Ich, wenn man die mit ABS will.
T ist und die MT kostet 7, ungefähr oder?
12.
Ja.
Nee, die ist aber immer noch so bei 6, 6,5 ungefähr. Also in guter Condition.
Also die SV650 kostet 7.050 Euro.
Neu.
Was?
Okay, echt? Ich habe so hier 6.500.
Nee, also ich bin jetzt hier auf der Website von Suzuki.
Nee, bei den Gebrauchten dann. Aber also auf dem Gebrauchtmarkt wird die Suzuki nochmal wesentlich günstiger gehandelt.
Ja, das mag aber schon da sein, aber wenn du dann, wenn du da an den Wert dann halt, entschuldige, wenn du an den Wert da halt denkst, dann bekommst du das ja auch bei der MT wieder zurück. Also die MT kannst du ja 2 Saisons fahren und verkaufst sie fürs Gleiche wieder. Und das wird dir mit der SV650 nicht passieren. Also ist
aber auf jeden Fall, bevor ich die drossel, würde ich da lieber den 400er Motor von Kawasaki zum Beispiel, also der, den fand ich da, finde ich da schon viel überzeugender, weil er wenigstens oben raus dann doll zieht.
Ja,
und unten raus ist, fühlt er sich ähnlich an. Also.
Aber ich sehe hier gerade andere Lackierungen und ich finde die Lackierung, die an der Messe hatte, die tut dem Motorrad wirklich keinen Gefallen. Also ich finde die ich hier online sehe, weitaus schöner.
Ja,
auf
Bildern sieht die sowieso besser aus.
Die sieht wirklich gut aus auf
Bildern. Ja, also auf Bildern
wie so ein schönes, klassisches Motorrad.
Aber sie ist halt, also aber sie wirkt sehr schwer.
Ja, den kann man nicht wegmachen. Das ist das. Das ist, also, das also, geht nicht. Nee. Also ab 2020 ist es ein No-Go. Das gehört sich aber nicht.
Ja, also wie gesagt, ich kann Rundscheinwerfer enjoyen und ich bin auch nicht der größte Futurist, aber Halogen geht nicht mehr. Also da möchte ich nicht mit mir reden lassen.
Vor allem so dieses Gelbliche, das wertet das ganze Motorrad das sehr schnell ab. Also wie bei Tils MT-07.
Ja. Nee, also wenn ich da sehe, dass man für gewisse Versionen davon sogar über 7.000 bis zu 8.000 Euro bezahlen muss, dann finde ich das schon eher unwitzig.
Auch lieber die Honda.
Ja, gut, noch ein Wort zur SV650 oder fangen wir mit der Lobhudelei an?
Ja, also von Werk ist natürlich Endtopf-Blinker und Ding wieder nicht so schön, wobei der Endtopf da sehr, sehr schlimm ist. Sind wir aber dafür
bei der, im Gegensatz zu 1000
650 noch bei der
S650? Ja, bei der S650 noch. Ja. Dafür kann man dann Slip-on drauf machen, was ja bei der MT nicht geht, dass man da preislich direkt höher ist. Aber genau, die Spiegel sind auch nochmal sind so sehr unschön nochmal im Vergleich, finde ich, bei der SV. Aber das war's dann eigentlich.
Ja, du kannst dir die Standardausstattung bei der MT auf jeden Fall eher geben. Dafür wird es dann auch in der Regel teurer.
Ist weniger schlimm.
Musst, ja, genau.
Ja.
Okay. Die GSX-S. Darf ich darüber ein paar Worte verlieren? Ich als Einziger,
der sie
fahren darf. Die Tausender.
Richtig,
oder hätte fahren dürfen. Also ich habe mir nicht so viel von dem Motorrad erwartet, bin ich ganz ehrlich, weil es sich jetzt erstmal vom Datenblatt her so liest wie der BWL-Studiengang als Motorrad. Wir haben einen Inline 4, wir haben 150 PS. Der Till weiß bestimmt auch, wie viel Drehmoment, weil der Till sehr im
GSX-S-Game drin ist. Ich hätte jetzt 112, 14
geraten. Also sowas um den Dreh.
Sowas rum?
Ich kann es nachschauen, redet mal weiter.
Okay. Und ansonsten ist es einfach ein Motorrad, was jetzt so die nötigsten Traktionskontrollen bzw. Sicherheitsfeatures, Riding Aids so hat.
Anfahrhilfe?
Ja, die Anfahrhilfe, also sie erhöht das Standgas, wenn du die Kupplung loslässt. Ja, genau. Und ist jetzt aber schon vom Design her nicht mehr so generisch. Also da fängt es dann schon an, dass sie wirklich sehr extrovertiert und neumodisch daherkommt. Und ich war wahnsinnig überrascht. Also ich muss sagen, ich habe selten einen reinen Vierzylinder so bissig erlebt. Der Mann war so freundlich, sie uns auch im aggressivsten Modus zu geben, in der aggressivsten Gasannahme. Und Traktionskontrolle hatte ich auf 2 von 5 Stufen.
Ja.
Und da war sie wirklich, wirklich bissig. Also gerade unten raus hat sie mir da sehr, sehr gut gefallen. Da ging sie sehr brutal ans Werk. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass sie für einen Vierzylinder, für Reihenvierer auch wirklich unten und vor allem aus der Mitte sehr, sehr gut rüberkam. Also die ist wirklich deutlich kürzer übersetzt als Konkurrenten wie S1000R oder meine Doppler damals. Und entsprechend merkst du das dann auch. Also die ist deutlich straßenorientierter und hat vom Anzug her wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also hat mich da sehr überrascht, wie sich 150 PS anfühlen können. Ich fand auch die Traktionskontrolle, die ja dann mit der Wheelie Control so ein bisschen verbunden ist, da das ja dann nur über die Raddrehzahlsensoren entschieden wird, ob das jetzt Wheelie ist oder nicht, hat sehr viel Spaß gemacht. Also du konntest einiges rausholen, obwohl sie die Traktionskontrolle anhatte. Mein einziges Manko war so ein bisschen die Qualität der anderen Komponenten, die du dann halt schon irgendwo gemerkt hast. Das war vor allem das Fahrwerk. Und da der mangelnde Lenkungsdämpfer, wo du dann einfach gemerkt hast, dieses Motorrad kippt sehr schnell in die Kurve rein. Du hast lange.
Und dann auch wirklich stark.
Genau, also. Und dann auf einmal klappt richtig der Lenker weg. Das war sehr, sehr unschön. Das ABS hat mir nicht gefallen. Das war deutlich zu empfindlich für mein Empfinden jetzt. Und grundsätzlich hat mir das Motorrad jetzt vom Handling her nicht das Vertrauen gegeben. Und da, denke ich, merkst du dann, wo das Geld gespart wird.
Ja, nur um das kurz noch hinzuzufügen. Also das Motorrad hat 106 Newtonmeter. Für einen reinen Vierzylinder in der Größe ist das durchschnittlich, so oder? Eher
es,
weniger?
Es ist eher, ja, normalerweise hast du dann schon so 112, 116, aber es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht.
Es hat sich halt wirklich kraftvoll angefühlt. Also ja, es ist wirklich auch die Leistungsentfaltung sehr, sehr überschaubar, aber also selbst aus dem vierten Gang raus bei so 60 km/h, also für, so habe ich das empfunden, hatte die trotzdem noch gut Druck, was mich überrascht hat, weil ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass eine Vierzylinder untenrum sehr, sehr, sehr schwach ist, aber die hat wirklich gut gezogen und dann obenrum, also generell, das, ich bin die auch gefahren, der Till auch, auf einer Teststrecke und also die hat wirklich Wumms gehabt. Das war das erste Mal 1000er fahren und es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich und sehr, sehr aufregend auch, das war echt toll.
Ja. vor allem noch was direkt auffällt, ist der Klang. Also der
klingt
mit dem Serienaustopf sehr, sehr schön.
Der war sehr gut.
Also das war auch nicht so eine riesen Trompete da hinten dran. Das war ein relativ kleiner Auspuff. Der Sound einfach wirklich, also richtig schönes, sauberes Vierzylinder. Ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich war da echt positiv überrascht. Auch von der Lautstärke, die war relativ laut.
Also man muss den Auspuff auch von der Optik her nicht unbedingt wechseln, finde ich jetzt ganz persönlich. Mhm. Es täte dem Motorrad bestimmt gut, aber es muss nicht sein. Und vom Klang her wirklich schon gar nicht. Also ich kann es immer nur vergleichen mit meinem Reihenvierer, mit der Doppler damals. die klang nicht so gut im Stand und vor allem nicht aus dem Stand mit dem Serienauspuff, wirklich nicht. Also da war da schon deutlich mehr los und ich finde auch optisch hat das Motorrad nicht so nötig wie meine Doppler damals. Das war wirklich gut. Also Klang, insgesamt alles, was mit dem Motor zu tun hat, war wirklich, wirklich, wirklich gut für ein Motorrad, was 13.000 Euro kostet. Darf man nicht vergessen.
Das ist wirklich der Punkt. Es ist wirklich ein Schnapper für das, was es ist. Also es ist wirklich ein sehr, sehr fairer Preis. Ein sehr, sehr ausgereiftes Motorrad. Gut, ja, ein Lenkungsdämpfer würde noch gut tun und das Fahrwerk hat so seine Punkte, aber ich finde für den Preis, für, also Neupreis, da bekommst du wirklich wenig Vergleichbares für so einen ausgereiften Motor.
Das ist auf jeden Fall Fakt. Also
es ist ein sehr ausgereifter Motor, das ist richtig. Es ist auch gleichzeitig ein 20 Jahre alter Motor.
Ja, don't fix what isn't broken.
Ja, das ist wirklich
wahr. Also es ist der K5-Motor mehr oder weniger von der GSX-R aus 2005. Aber halt natürlich umgetunt und alles ein bisschen geändert. Was mir von Anfang an nicht so ganz gut gefallen hat, war die Sitzposition. Die dürfte für mich ein Stück sportlicher sein. Also man sitzt relativ aufrecht. Wobei der Sitz, also man kann recht viel nach vorne und hinten rutschen. Das ist ganz gut. Mhm. Das macht ja ein grüner Konkurrent nicht so gut, finde ich. Ansonsten.
Redest du von Kawasaki?
Ja. Ach, ich denke, sind alles saukurz. Ja, aber ansonsten, also der Tacho und alles hat mir sehr gut gefallen. Bedienelemente. Es hat sich alles relativ wertig angefühlt für das, was es ist. Die Lenkungsdämpfer, ja, bin ich auch noch nie mitgefahren. Also weiß nicht, inwiefern das was ändert, aber ja, wäre in jedem Fall was Gutes bei einem großen Motorrad immer. Die Traktionskontrolle, beziehungsweise insgesamt die Rider Aids, das ist schon, es ist halt wirklich, wie Luca schon sagt, das, was man braucht. Aber dafür ist es auch nicht zu schlecht. Also wenn man die, also ich bin auf Traktionskontrolle 5 gefahren und da passiert dann halt nichts. Also da hebt weder das Vorderrad großartig ab, noch rutscht da das Hinterrad rum. Und da fühlt sie sich schon sehr einfach zu fahren an. Einfach weil der Motor sehr, sehr berechenbar ist. Aber das ist ja bei 4-Zylindern so üblich. Aber unten raus ist dann dementsprechend eher weniger Leistung, aber oben raus, ja, doch. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Nur das Drehzahlband war ein bisschen kurz. Also ich war im Begrenzer und dachte, da wäre jetzt noch.
Nenne nicht die Geschwindigkeiten, die da auf dem Tacho standen, ne?
Ja, nee, abgesperrte Teststrecke.
Also, genau.
Aber die, aber der Begrenzer ist halt sehr früh, ich glaube bei 11.500 Umdrehungen. Und ja.
Echt? Ich habe die auch nicht wirklich ausgedreht. Ich wollte noch ganz kurz den Quickshifter und Blipper ansprechen. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also, das war das erste Mal, dass ich mit Quickshifter und Blipper gefahren bin. Und Quickshifter-Sound einfach, das ist wirklich sehr, sehr toll. Also, zu dieses Abhacken und dann direkt weiter auch noch in der Last, das ist wirklich, wirklich sehr angenehm. Und Blipper habe ich instinktiv einfach immer nicht benutzt, weil ich immer Zwischengas gebe, weil ich das so gewohnt bin. Ja. Aber ich habe es dann einfach ein paar Mal probiert und es ist wirklich sehr angenehm. Also ich denke, das ist kein Must-Have, aber es ist definitiv ein Nice-to-Have.
Und vor allem ist es einfach mit drin für den Preis. Und das ist
schon, ja, eben. Also, das ist wirklich gut. Also wenn du mal bedenkst, dass du bei einer KTM Super Duke nach wie vor bei einem Motorrad, was 7.000 bis 8.000 Euro mehr kostet, das noch zusätzlich kaufen musst, ist das schon wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, dass das dabei war und vor allem mit der Güte funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Zumal ich sagen muss, dass das für mich tatsächlich neben dem Quickshifter in den Ducatis, die ja auch nochmal ein bisschen mehr zu tun haben, weil sie in V-Motoren drin sind, aber darum geht's nicht, war das für mich der beste Quickshifter, der wirklich so auf einer Höhe sogar damit steht. Also, du kannst bei egal welcher Drehzahl so schalten, wie du lustig bist, rauf oder runter, zwei Gänge gleichzeitig. Es funktioniert wirklich butterweich, schon richtig digital. Und das ist auch eine Qualität, die ich tatsächlich, was den Quickshifter angeht, auch nicht von BMW zum Beispiel kennen. Also da investierst du in ein Motorrad wie die BMW für die Technik ja sehr, sehr viel Geld nochmal. Da sind es 10.000 Euro mindestens dazwischen. Und da hast du zum Beispiel nicht die Güte an Quickshifter. Also grundsätzlich, wie wir es jetzt schon gesagt haben, Preis-Leistung ist da wirklich, wirklich, wirklich krass. Und das, was einen jetzt an diesem Motorrad noch stört, Sitzposition oder die Güte einzelner Komponenten, kann man dann ja noch aufrüsten, wenn man möchte und ist dann immer noch unter dem Preis von Motorrädern, die bei anderen Herstellern weniger Kubik haben, weniger Hubraum.
Ja, also Suzuki bekommt von uns auf jeden Fall eine relativ gute Note. Das war sehr, sehr angenehm. Auch der Verkäufer dort war sehr, sehr nett. Ja, aber dann, was mich richtig... Wie, ja, hallo.
Er hat sich sehr wenig für die Meinung nach der Testfahrt interessiert. Das war ein
bisschen. Ja, da war ja schon viel los, oder?
Ja. Naja, als wir gekommen sind noch nicht. Aber darum geht's nicht. Vielleicht war es auch der kleine Seitenhieb gegen Ducati, der unsere Beziehung so ein
bisschen. Du warst da auch im Ducati-Pulli. Also da hat man schon gesehen. Sollen? Das ist vielleicht nicht die
Käuferschaft. Was a businessman doing business. Ich war auf einer Motorradmesse, Junge. ja. Also bei den 125ern und bei den A2-Maschinen war Suzuki stets bemüht. Aber ich denke, was die Tausender angeht, absoluter Preis-Leistungssieger.
Denke, wollen wir da jetzt gut weitergehen? Also man kann sich jetzt die Messe so vorstellen, das war jetzt so der Stand draußen und dann, wenn man reingeht, dann war direkt links so diese Surin E-Bikes. Die wollte ich mir auch eigentlich anschauen, aber dann wurde ich zweimal sehr stark abgewiesen. Und zwar von Till und von Luca. Ich finde das eigentlich ganz interessant, aber...
Wenn man die Probe fahren könnte, das wäre halt... Ja, also das hätte mich sau interessiert, lustig. Aber war leider kein Angebot.
Also zum Angucken, nee. Also,
das war halt auch wirklich der provisorischste Stand, den ich so gesehen habe. Das war einfach nur so ein Pavillon und dann so ein Typ und dann so ein paar von den Dingern. Also, ja.
Ich glaube, der hat auch nicht so viele Menschen an dem Tag zu sich herziehen können.
Nee.
Obwohl er ja eine sehr gute Lage hatte, theoretisch.
Ja, also eigentlich schon. Mitleidig inklusive Menschen, die ihn nicht alleine da haben stehen lassen wollen. Naja. Und wo ging es dann hin?
In die erste Messehalle.
Also, war das erste? Nee, das erste war Harley Davidson, glaube ich, oder?
Ja.
Also, was wir uns natürlich ausgiebig angeschaut haben. Und,
war super interessant. Ja. Also, da waren Autos ausgestellt.
Autos?
Beiräumige Autos. Nein, aber also die
so Motorräder, stimmt.
Ich finde, so wenn man sie. Nee, gar nicht. Wenn man die Harleys so vor sich stehen sieht, dann merkt man erstmal, wie groß die sind, weil die sind halt wirklich 1,5 Meter breit.
Das ist also wirklich wie so ein Schiff.
Ja, die sind wirklich riesig.
Und dann hast du ja bei manchen Modellen noch diese Seitenkoffer und dann vorne so dieses riesen
komplett und den Lenker verkleidet einfach. Dieses
riesen Cockpit und alles,
ja. Ja, aber also angeschaut haben wir uns die nur aus der Ferne und auch nur, um dann weiterzukommen. Ich glaube, der Ducati-Stand war der erste, nicht wahr?
Ja, und ich möchte aber noch kurz was so zu Harley sagen und so zur grundsätzlichen Messe. Also ich finde die Menschen da ja auch extrem lustig, weil es gibt in der Motorradwelt halt auch keine Klischees und beim Harley-Stand waren dann auch wirklich entweder Rocker, denen du es wirklich angesehen hast, oder tätowierte, leicht bekleidete Frauen, und das fand ich halt im Gesamtbild einfach so unfassbar lustig, weil direkt daneben der Ducati-Stand war und es waren zwar mehrere Menschen mit Merch-Artikeln da, die dann ihre Marke auch auf der Kleidung getragen haben, aber es war keine Kleidung so oft vertreten wie die rote von Ducati, und während da links dann die Rocker standen mit ihren Ketten um die Hose und ihren vielen Tattoos,
Bärte und Totenköpfe, und so weiter,
auch, ja. Viele Totenköpfe, viele Ed Hardy-Träger, war halt direkt rechts daneben so diese komplett markenverliebten möchte gern Italiener mit ihren Ducati-Prints auf den Pullis und Polohemden, und es war so ein Sinnbild für die Motorrad-Community und hat mir sehr, sehr gefallen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja, wirklich sehr, sehr zwiegestalten. Aber der Ducati-Stand, den fand ich sehr, sehr gut. Also der war
auch der größte Stand. Also ja, da gab es ja alles.
Der war sehr umfangreich. Ja. Die haben von den aktuellen Modellen eigentlich fast alles da gehabt. Also zumindest die Flagships. Man konnte sich auch auf die meisten draufsetzen. Und dann hatten sie noch so ältere Racebikes. Mhm. Also wirklich sehr, sehr toll. Man hatte auf jeden Fall was zum Gucken. Und die hatten, ja, das viel mehr. Die hatten von
vor
den
hatten
großen
die
Modellen hatten die schon alles, ne?
Vor allem hatten die Panigale und die Street Fighter V4 jeweils mehrmals in verschiedenen Farben.
Ja. Also sie hatten wirklich jedes Modell da, da kam jeder auf seine Kosten, es war wirklich toll. Und du konntest dich auch auf jedes diskussionslos draufsetzen. Was ich auch so mit am schönsten fand, ohne jetzt da zu sehr lobhudeln zu wollen, aber es kam mir so vor, als wären es auch die einzigen, die wirklich sehr viel Wert auf Präsenz von Kundenbetreuern gelegt haben. Also bei keinem anderen Stand habe ich so viele Ducati-Menschen oder Markenmenschen rumlaufen sehen, die dann sich auch mit den Leuten unterhalten haben. Bei den meisten waren die dann halt so irgendwo in der Ecke gestanden, haben sich so mit einem unterhalten oder so die Arme verschränkt und so nicken, ja, unsere Motorräder, das sind cool, mäßig in der Ecke da vor sich hin vegetiert. Und bei Ducati sind sie schon viel rumgelaufen und haben sich mit den Leuten unterhalten, und das hat sehr, sehr gut den Spirit, finde ich, so vertreten. Und es war natürlich schon schön, dass es auch einfach eine Panigale war, auf die du dich hast draufsetzen können, wenn du es gewollt hast. Es war eine V4 SP2 da, Panigale, es war eine V4 SP Street Fighter da, also es war wirklich, wirklich alles da, Creme de la Creme. Sämtliche Multistradas waren da, auch A2-mäßig waren die Monster da und die Hypermotard. Die
Supersport 59 auch.
Genau.
Ja, genau, glaube ich auch A2-tauglich.
Da, also,
genau, die Scramblers, die mehrere.
Ja, ja, war wirklich, wirklich cool. Ja, und Ducati ist halt schön. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, war die neue Farbkombi von der Street Fighter, von der V4S. Dieses Grau, das hat mich leider in echt nicht so abholen können wie auf den Bildern. Da war mir der matte Aufdruck ein bisschen zu günstig für das, für den restlichen Gesamteindruck des Motorrads. Der sah ein bisschen, ja, einfach nicht so liebevoll aus, wie es das klassische Ducati-Rot ist.
Aber also ich fand's hübsch.
Ich fand's auch gut.
Ja, hässlich ist jetzt auch natürlich ein falsches Wort bei einer Street Fighter, das möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, aber mich hat es nicht so abgeholt wie auf den Bildern, muss ich sagen. Ansonsten, wenn wir da vielleicht über die Neuerungen sprechen wollen bei der Street Fighter, der neue Tank war da natürlich zu sehen auf der Street Fighter, der ist dafür ein echt schöner, als es auf den Bildern aussieht, also mit dem kann ich mich deutlich mehr anfreunden und ja, alle anderen Sachen sind, glaube ich, schon bekannt, was jetzt zu den neuen Anzeigemöglichkeiten des Displays angeht, die überarbeitete Elektronik und die fast alljährlich aufkommenden neuen Motor-Mappings, die jetzt die Street Fighter dann auch wieder bekommen hat. Genau.
Ich finde es halt immer schön, wenn man, also jetzt zum Beispiel bei Ducati ist es rot oder bei Ferrari ist es auch rot. Und wenn du so bei Herstellern so eine Standardfarbe hast und du wählst dann als Kunde eine andere Farbe, dann finde ich das immer einfach deutlich kreativer.
Ja, auch gelbe als Ferraris sehen ja auch oft sehr gut aus.
Na, gelb ist ja eigentlich die Standardfarbe von Ferrari.
Ja,
nur das meistverkaufte ist halt mit Abstand rot.
Aber ich finde die schwarzen Ducati-Modelle auch sehr schön. Aber es ist nicht, es schreit halt einfach auch nicht so doll Ducati. Also man erkennt ja, nur, dass es also eine Ducati
der
ist,
wenn
man
sie andere.
Ja, genau, wenn man sie kennt.
Wollen wir mal chronologisch weitergehen? Okay, ganz kurz dazu eine Geschichte. Also wir standen so am Ducati-Stand und dann auf einmal höre ich wirklich ein berstig lautes Motorrad. Also das hätte auch ein Ami V8 sein können. Das war wirklich sehr, sehr laut. Und dann habe ich natürlich direkt aufmerksam geschaut, wo das denn herkommt und konnte es dann erstmal nicht zuordnen. Aber es kam tatsächlich vom Triumph-Stand nebenan. Das war nämlich die Triumph Rocket 3. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Also generell, dass es so zugelassen wurde.
Sie klang jetzt nicht wie ein Ami V8.
Die klang vor allem laut. Oh, also
aber die hat mich schon mehr daran erinnert, als ein 2,5 Liter Dreizylinder.
Ja, klang für mich ein bisschen so, wie ich mir eine Hayabusa vom Klang so denke.
Na, was? Also nee, das ist eine Hayabusa ist ja eher so.
Ja.
Und also mal ganz kurz, ich imitiere das auch gerne. Also die Rocket, das war wirklich so ein, also es war wirklich nicht wie Harley, sondern ich finde deutlich schöner als Harley, aber wirklich sehr, sehr, sehr laut.
Aber es ging deutlich mehr in die Richtung Harley als Hayabusa.
Also ja, in jedem Fall nicht wie so ein Grossplan V8. Nicht wie so ein klassischer Ami V8. Meiner Meinung nach.
Also näher als
die klang sehr rund und sie klang sehr so, als wäre es sehr hochtourig, aber es waren nur so 4000, 5000 Umdrehungen. Die dreht ja nur bis
O7. Das stimmt, also sie klang überraschend hochtourig. Das hat mich auch gewundert. Aber ich fand, wie gesagt, vom Klangbild her, muss ich Lenz recht geben, habe ich sie jetzt auch schon eher so in Richtung Harley oder Camaro-Motor oder so eingeordnet. Ja, als
wie so ein Dodge Charger oder irgendwie sowas.
Ja.
Also wirklich, aber auch sehr, sehr interessantes Motorrad. Ich bin nicht immer, aber jetzt in dem Fall da auch wirklich ein Freund von ein bisschen mehr Hubraum als üblich. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Es sind ja 2,5 Liter?
Ich habe gerade mal geguckt, ja, es sind knapp 2,5 Liter.
Und also das ist halt wirklich, das wirklich krass viel auf dem Motorrad. Das und es war auch viel Motorrad. Also es war sehr, 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 sehr breit, sehr, sehr massig.
Ja, und ich würde sagen, sie gilt auch so als Vorreiter dieser Gattung des Muscle Cruisers, der sie jetzt so über die X-Diavel und Diavel-Modelle von Ducati etabliert hat. Also Muscle Cruiser, für alle, um das kurz mal zu spezifizieren, das ist ein Motorrad ohne Sinn. Das ist ein Motorrad, was quasi von der Geometrie her ein Cruiser ist, aber dann doch wieder so ein bisschen Fußrasten höher gelegt, damit du ein bisschen mehr Schräglage hast und ein bisschen mehr Aggression für sportlicheres Fahren von der Sitzposition jetzt her. Hast aber dann trotzdem in der Regel ein trägeres Triebwerk als auf sportlichen Naked Bikes. Hast einen breiten Reifen, der keine Schräglage zulässt oder nur sehr behäbig ist. Und insgesamt halt einfach ein Motor, der auch sportliches Fahren nur schwer zulassen will. Also
ein großer Motor in jedem Fall.
Ein sehr, sehr
großer Motor. Also es ist im Prinzip ein großer Motor mit einem Rahmen dran.
Ja. Aber wenn ich mir so einen Cruiser holen würde, dann definitiv die, einfach weil das so ist halt was Besonderes und den Hubraum, den findest du halt auch nicht bei anderen Motorrädern so schnell. Und weil ich,
Mir also gefällt halt die Klangcharakteristik
ja,
also viel mehr als das.
Die fand ich auch angenehm und ich finde generell auch so von der Sitzposition ist es halt weit entfernt von der, obwohl nicht weit entfernt von der Harley, aber es ist nicht so dieses typische Chopper, was man sich jetzt so vorstellt. Also ich fand die deutlich ansprechender als jetzt Harley oder auch die Cruiser von Yamaha oder Honda.
Ja, weil sie ist schon wirklich bärig und sie ist in gewisser Art und Weise auch ein Statement und ein Motorrad, womit du sehr, sehr alleine bist da draußen. Sie siehst du halt nicht oft. Also du siehst sie jetzt schon öfter als vor ihrem Update, das sie bekommen hat, vor 2 Jahren oder so. Aber du bist schon sehr, sehr viel mehr alleine als auf einer Indian oder auf einer Harley. Und wirkst natürlich auch ein bisschen elitärer. Ja.
Ich würde sagen, wir bleiben mal direkt bei Triumph, gehen aber weiter zur Speed Triple, ist das richtig?
Street Triple.
Das ist so ein Zungenbrecher, ne, deren Modell.
Ja, und dann hast du Speed und Street Triple und es klingt irgendwie gleich.
Ja, Speedy und Streety und so. Und vor allem, wenn ich ab und zu meine Street Fighter Streety, und das darf es eigentlich nicht, weil eine Streety ist eine Street Triple. Und das ist alles nicht so einfach mehr wie früher. Ja, die Street Triple war ein Motorrad, für das ich mich seit kurzem so ein bisschen interessiert habe. Die Street Triple RS, um genau zu sein, einfach weil der Motor ja A ziemlich genau der ist, der auch in der Moto 2 gefahren wird. Daher auch das namensgebende Modell Moto 2. Und ist halt, finde ich, vom Ganzen her sehr interessant, weil er schnell hochdreht natürlich. Es ist ein Hochdrehzahlmotor, der auch da ist, seine Leistung so richtig entfacht. Aber trotzdem ein bisschen mehr Druck aus der Mitte verspricht als jetzt ein normaler 600er Vierzylinder zum Beispiel. Ganz kurz, es ist ein 765 Kubik Dreizylinder. Und ich finde sie tatsächlich auch nicht mehr so hässlich, wie sie es früher war, die Speed und die Street Triple. Und ich finde, der Street Triple steht es auch ein bisschen mehr als der großen Schwester. Aber, und damit ist sie für mich leider auch zukünftig raus, sie war mir sehr, sehr viel zu kompakt. Also du sitzt so nah mit dem Lenker an dir selbst schon dran, dass es für mich vermutlich nichts würde.
Also das fand ich auch sehr, sehr skurril bei den Triumph, also bei den sportlicheren Modellen. Der Kniewinkel war sehr, sehr aggressiv und dann die Sitzposition oberhalb der Hüfte, die war sehr aufrecht. Und das ist, fand ich ein bisschen verwunderlich, weil normalerweise von einer Supersportler, da sitzt er dann wirklich nach vorne gebeugt. Und das war dann doch relativ aufrecht, aber dann mit diesem sehr, sehr sportlichen Kniewinkel, den ich schon als unangenehm empfunden habe.
Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen. Ich würde dir aber Tatsache, Luca, bei dem Aussehen wirklich widersprechen, weil ich finde die wunderschön.
Also ich finde die auch beide hübsch.
Ich wollte auch anecken.
Ich finde es wirklich toll, wie es aussieht, auch wie die große Schwester aussieht. Aber von der Sitzposition ist sie mir auch zu unsportlich, vor allem für das, was ich sein möchte. Ja, also sie dürfte ein bisschen länger sein.
Aber sie dürfte länger sein, würde dann vermutlich aber nicht in die Kerbe des agilen Mid-Class Nakeds schlagen. Ich würde mich natürlich jetzt sehr dafür interessieren, wie die Speed Triple im Vergleich war, aber die war ja leider nicht ausgestellt. Ich glaube, die Optik ist sehr
polarisierend. Also ich saß auf der Speed Triple und die kam mir nicht viel sportlicher rüber. Mhm. Ich dachte, die hätte früher auch Clip-Ons gehabt. War das so?
Also sie hat ja, die Street Triple hat ja auch Clip-Ons.
Hat sie?
Ja, die sind halt, beziehungsweise, naja, ja doch, nee, im Grunde schon. Sie sind halt auch nur so wie bei Lenz so ein bisschen mit Risern versehen. Also die sind nicht ganz auf Höhe der Gabelbrücke, sondern so, wenn ich das jetzt beurteilen kann, so 3 Zentimeter drüber. Aber es sind Clip-Ons.
Und die sind auch vom Winkel tendieren sie eher zu einem traditionellen Lenker als jetzt, wie bei Sportlern, da geht ja das Lenkerende links und rechts mehr zum Fahrer und da war das dann doch eher mehr nach außen.
Wenn ich das richtig sehe, haben die beide einen normalen Lenker. Aber, also, kann jetzt auch sein, dass ich mich irre, aber...
Da gehört ein Superbike-Lenker drauf, da also richtig schön.
Nee, also ich habe hier ein Bild von der Street Triple RS.
RS kann... Ja, also aber in jedem Fall, ich denke, wenn man Clip-Ons drauf macht und die weniger hoch sind, dann wäre das, denke ich, eine recht taugliche Sitzposition.
In jedem Fall.
Eine Speed aber Triple, ansonsten die, ja, vom Aussehen traumhaft.
Eine Speed Triple, die da war die Speed Triple RR. Was haltet ihr denn davon?
Die finde ich sehr, sehr hübsch von außen. Vom Draufsitzen fand ich es wieder komisch. Auch da fand ich, ich finde, der Lenker passt irgendwie nicht dazu. Der
das
war mir
waren aber
zu
auch
breit.
Keine Serien. Ja, das war aber nicht Serie.
Sicher?
Also
sicher?
Das ja, die hat ein bisschen so gewirkt, als wären das so Stunt-Lenker, weil
ja,
die so komplett gerade rausgingen. Aber das ist nicht Serie. Und da stand auch auf den Lenkern ABM drauf.
Ah ja, du hast recht.
Das war nicht ganz Serie. Ich denke, die Sitzposition wäre besser mit den normalen, weil so war der Lenker einfach im Prinzip eine 180-Grad-Stange. Also das war
und sehr, sehr breit.
Nicht
also,
so schön,
es geht
ja.
Der Trend ja zu breiten Stummellenkern hin bei neuen Supersportlern, aber das war schon sehr, sehr viel zu viel des Guten in meinen.
Aber von außen
schon, ja.
Ja. Es ist wirklich hübsch. Und ja. Vor allem ist es was Einzigartiges. Wenn du so zu den neueren Tausender Supersportlern schaust, die sind jetzt nicht so ganz so schlimm wie in der Autowelt, aber die blenden schon eher ein. Mhm. Wenn man jetzt die neue Honda vergleicht mit der R1, so, dann geht es schon beides in eine ähnliche Richtung. Und die Triumph, die widersetzt sich halt komplett. Also finde ich schon sehr, sehr ansprechend. Was mich dann nur stört, ist, wieso ist die bei 260 abgeriegelt? Das ist jetzt meine Frage. Die hat 180 PS.
Also, ich beim Prädikat einzigartig muss ich dir widersprechen.
Das ist ja so ein älteres Ziel.
Aber die MV Agusta, die Super Veloce, die ist das gleiche in grün, von der Optik jetzt her. Was der Optik keinen Abbruch tut, also die finde ich beide sehr, sehr hübsch. Also die Speed Triple sogar noch ein bisschen mehr als die Super Veloce. Aber sie schlagen schon beide in eine ähnliche Kerbe, was jetzt das Frontdesign angeht, was aber trotzdem irgendwo sehr, sehr eigenständig, aber nicht einzigartig macht, möchte ich jetzt ein bisschen Korinthenkacker sein. Aber du siehst sie auf jeden Fall von der Optik her nicht so oft wie jetzt eine R1 oder das futuristische geschaut.
Man sticht auf jeden Fall heraus.
Ja, das definitiv. Ja. Gut. Ja. Noch Worte zur Speed Triple RR.
Ich finde die Dreizylinder klingen sehr schön. Also ich habe jetzt die kleineren vor allem im Kopf, also den 675 und den 765. Da hatten wir auch einen getroffen auf einer. Wann war das?
765 war das, ne?
Ich glaube, das war eine 765, ja. Aber ich finde den Klang extrem schön.
Ich finde, der ist sehr, sehr nah an einem Vierzylinder und dann würde ich doch lieber einen Vierzylinder haben.
Aber nee, nicht ganz. Es ist besser.
Es ist ein bisschen anders. Also du hast dieses charakteristische Pfeifen, hast du
bei vor allem bei Triumph.
Ja. Ja, aber ja. Ja. Einen Dreizylinder musst du wollen. Wenn du einen Vierzylinder willst, kaufst du dir keinen Dreizylinder, sagen wir es so, weil genau, ein Dreizylinder einfach doch eine bisschen andere Charakteristik hat. Der Dreizylinder ist eigentlich relativ vergleichbar jetzt, das liegt natürlich aber auch sehr an der Übersetzung und das ist jetzt ein sehr, sehr grobschlächtiger Vergleich. Der Dreizylinder ist von der Charakteristik her ähnlich mit der GSX-S. Also hört mir erstmal zu. Du hast quasi in der Mitte deutlich mehr Druck gleich, als du es bei den Reihenvierern hast, bei ähnlichem Hubraum. Und das ist halt schon nochmal das, wo sich's unterscheidet. Und jemand, der jetzt einfach einen Vierzylinder will, weil er den hochfrequenten Sound möchte und die Leistung unten draus und in der Mitte für ihn keine Rolle spielt, der interessiert sich nicht für MV oder für Triumph in der Regel, denke ich mal.
Ja.
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 Was kam als nächstes?
Waren das schon die Stuntbikes?
Oh Gott, nee, warte mal.
Ja, nein, wobei, das war später, glaube ich, oder?
BMW haben wir noch gar nicht besprochen.
Eine BMW kam als nächstes, aber wollen wir kurz zu den Street Fightern kommen?
Die kommen, glaube ich, ganz zum Schluss. Aber ich glaube, ja, da wollen wir auch gar nicht so viel zu sagen.
Um keine Gruppe zu... Ja. Ne? BMW.
Ja. Ich fand die neue Doppel-R ist sehr, sehr ansprechend. Ich finde, es ist generell ein hübsches
Motorrad. Das Heck ist so hässlich. Also mit der Front hatte ich mich schon angefreundet, aber das Heck ist wirklich unschön, finde ich.
Aber so hässlich, Till.
Doch, sehr.
Also du hast ja einen richtigen Dealbreaker draus.
Doch, wirklich, es ist ein
Dealbreaker. Aber ich muss sagen, das macht erstens die Front und dann auch das Cockpit wirklich wieder gut. Also ich finde die wirklich sehr, sehr hübsch und man hat auch eine Sitzposition, die nicht ganz so aggressiv ist, verglichen jetzt zum Beispiel mit einer R1. Und ich finde, also vom Aussehen, die war ja in so einem dunkleren Grün, das wäre jetzt nicht so meine Go-To-Farbe, aber trotzdem ein sehr, sehr hübsches Go-To-Farbe Motorrad.
Ist das denn? Ich weiß es nicht.
Naja, es war nicht hässlich, das auf keinen Fall.
Nee, es war nicht hässlich, aber ich glaube auch nicht, dass das eine Verkaufsfarbe tatsächlich ist. Wenn ich jetzt hier gucke, gibt es die nach wie vor in Schwarz-Rot und M-Farben.
Aber Luca, du hattest dich doch so kritisch zu dem Unterkiefer geäußert.
Ja, ich muss sagen, dieser Unterkiefer, das ist ein bisschen wie die Niere bei den neuen G-Modellen von BMW. Das siehst du und denkst dir, nein, das mag ich nicht, das ist
denkst
neu,
du?
Das gefällt mir nicht. Und nee, also die Niere, die neue Niere bei den G-Modellen war ja wohl der größte Affront in der Autowelt, was die Designsprache angeht, seit langem. Also das ging ja nicht nur mir so. Das fand ja keiner hübsch am Anfang. Ja. Und bei dem Unterkiefer ging es, glaube ich, auch einigen so aus meiner Bubble. Aber ich konnte mich damit relativ schnell anfreunden, muss ich sagen. Auch das Heck finde ich nicht so schlimm wie du. Das Heck legitimiert sich für mich sogar schon von selber, weil dieser kleine schwarze Kunststoffhöcker durch einen GoPro-Mount-Aufsatz ersetzt werden kann und dadurch einen gewissen Zweck erfüllt. Und deswegen kann
das
ich das will ich nicht wissen. aber auf jeden Fall legitimiert es sich von selbst.
Also da hatten die 2010 schon ein schöneres Heck, finde ich.
Ja, das Problem an dem Heck ist, oder was das für mich auch noch gut macht, ist, ich wollte einfach ein anderes Heck, weil bei dem Heck davor waren ja links und rechts so kleine Lufteinlässe, so kleine Yamaha R1, Yamaha R6, Ducati Panigale und Street Fighter Gedächtnis Lufteinlässe, die aber bei BMW ins Nichts geführt haben. Also die haben einfach nur Wind gefangen und die nicht durchgelassen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass sie weg sind und finde jede Änderung in dem Fall gut. Deswegen, ja.
Ja, okay, das ist verständlich.
Deswegen freue ich mich einfach, dass die...
Nee, also mir ist das Heck einfach zu breit.
Verstehe ich.
Und das mit den Rücklichtern, da kann ich mich auch nicht so super doll mit anfreunden. Die sind ja, da meine ich ja auch mit dem Blinker, genauso wie bei der S1000R, die mich hingegen sehr, sehr doll überzeugt. Also optisch war das...
Vor allem optisch, also
wirklich toll. Es war die M1000R, das heißt komplett mit Carbon, also auch diese Carbon-Farbe. Und man hat sehr, sehr wenig Form erkannt, weil es halt sehr viel, wie sagt man das am besten, sehr viel Textur ist.
Also, wie ein R-König,
ja. Ja, so genau, also die Form war ein bisschen schwer zu erkennen und es ist sehr, sehr viel passiert in dem Motorrad, aber ich finde sie trotzdem sehr schön, also mir gefällt sie schon echt gut.
Hat die eigentlich Clip-Ons oder hat die einen normalen
Lenker? Die hat einen normalen Lenker. Wenn auch einen recht aggressiven.
Ja, der ist einfach nur eine relativ gerade Stange. Aber hat euch jetzt die M1000R, habe ich das richtig verstanden, auch gefallen optisch?
Ja, doch. Also ich finde die hübsch, ja.
Okay.
Warum? Also ich würde aber trotzdem nicht die Farbe mit dem Carbonrot-Blau nehmen, sondern vielmehr die Weiß mit den M-Farben noch. Weil das mit dem Carbon, das kann ich verstehen, dass man das nicht mag. Das ist schon sehr viel.
Also du hast es auf der Messe angesprochen und für mich hat es auch sehr gut getroffen. Die sieht so aus wie ein Erlkönig, weil du einfach relativ viel Carbon hast und dann kommt hier noch ein Wing raus und da eine Kante und hier das und da dort, dass du dann vor allem in ihrer in ihrem schwarzen Skin, sage ich jetzt einfach mal, überhaupt nicht erkennst, wo eine Linie anfängt und die andere aufhört. Und das ist eigentlich sehr schade, weil BMW ja für eine sehr innovative Linienführung eigentlich bekannt ist. Ich persönlich muss auch sagen, ich bin eigentlich ein Winglet-Enjoyer, also mir gefallen die grundsätzlich sehr, sehr gut. Aber die Wings, die kann ich mir nicht schönreden. Also die sehen wirklich nicht homogen aus, die sehen da gar nicht nativ aus in dem Ganzen. Und ich kann es mir zudem nicht schönreden, weil man ja weiß, dass sie vergleichsweise wenig Abtrieb bringen. Also im Vergleich zu denen von Ducati oder auch von denen der Doppel-R bringen sie relativ wenig Abtrieb bei einer höheren Geschwindigkeit. Und das mag ich dann nicht. Wenn sie dann
noch Vor allem sind die relativ groß.
Genau. Und wenn sie so groß sind, so hässlich mit Verlaub und dann so wenig Abtrieb eigentlich bringen, dann störe ich mich daran umso mehr. Ich bin auch ein Freund von Lenkerendenspiegeln, aber auch die finde ich da nicht so schön. Also die dann wenigstens nach unten oder halt Standardspiegel dran lassen, damit ich dann welche nachrüsten kann. Aber auch die finde ich machen das Motorrad schon sehr, sehr breit auf negative Art und Weise.
Aber ich meine, man muss immerhin sagen, es ist kein Fake Air Vent, sondern ja, also von der Effektivität ist es nochmal anders als bei Ducati, aber es hat, ist halt ein, also ich finde es schön, ein schönes optisches Element, was auch einen leichten Anwendungszweck hat. Und ich finde, das ist noch vertretbar. Wenn das so ein komplettes Fake und nur optisch wäre, dann wäre das mal was anderes. Das stört mich auch bei Autos enorm.
Ja, verstehe ich.
Aber ich, also ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr rundes, schönes Bike, was das Design angeht. Aus, ja, die Spiegel nach oben, das checke ich ehrlich nicht. Das ist wahrscheinlich eine Zulassungssache. Also die sehen ja
Vermutlich, ja.
wirklich, also objektiv gesehen nach unten besser
Nee,
aus.
wobei gar nicht. Die Brabus zum Beispiel, die Brabus 1300 hat die Spiegel auch serienmäßig nach unten.
Aber das
Aber,
ist eine Kleinserie, vielleicht haben die andere Regeln.
oh, das weiß ich nicht. Also das Attribut rund möchte ich hier nicht zuschreiben vom Design her. Ich finde, das wäre dafür ein bisschen zu viel. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube auch, dass die M1000R einfach irgendwas optisch gebraucht hat, um sich da von Anfang an abzuheben. Ich glaube, da waren denen die Lenkerendenspiegel und ein bisschen Carbon nicht genug. Die mussten schon irgendwie noch Lametta ranbringen, damit die Leute sehen, ich fahre eine M und keine S. Und das macht sie dann mit den Wings tatsächlich ganz gut.
Gab es beim BMW-Stand noch irgendwas?
Ne, wollt ihr noch was zur Sitzposition sagen von der M1000R?
Ich habe mich da leider nicht drauf
Oder zur
gesetzt.
S?
Die ist, ja, ich finde sie verdammt gut. Also ist sehr, sehr sportlich. Ist eigentlich, glaube ich, ungefähr so wie die normale S1000R-Sitzposition. Also man kann sich sehr, sehr gut nach vorne legen, vor allem weil der Sitz auch recht lang ist, im Gegensatz zu einem gewissen grünen Konkurrenten. da kann man sehr schön nach vorne und hinten rutschen. Und dementsprechend finde ich, ist die Sitzposition sehr, sehr gut. Und passt vor allem auch mir als sehr großer Mensch recht gut.
Ja, also wenn man da Vergleiche ziehen möchte zur Konkurrenz, ist es in meinen Augen auf jeden Fall vom Kniewinkel her das sportlichste Naked Bike, das sportlichste Hyper Naked aktuell und ich finde auch von der
Boah,
Last
also
auf den Armen.
die Triumphs könnten mit dem Kniewinkel wirklich Konkurrenz machen. Also die sind.
Ja.
Aber ich finde die sehr, sehr ähnlich zu Street Fighter, oder nicht? Also die M1000R. Ein
Ja, wie gesagt, also
bisschen.
ich find den Kniewinkel ein Müh enger, so vom Empfinden jetzt her. Und vielleicht denke ich es auch nur, aber ich empfinde sie auch als ein bisschen bequemer und ein bisschen aufrechter, die Street Fighter.
Ja,
Also
denke ich auch.
die M1000R oder S1000R ist jetzt kein Motorrad, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Tourenalternative zu einem Sportler. Ich glaube, da hast du nämlich nach 2 bis 3 oder 4 Stunden nicht gleiche, aber ähnliche Wehwehchen
Es
und
ist eine
ich hoffe,
ne recht
solltest du da nicht
unverkleidete
haben.
Sportler. Ja.
Genau,
Ja. Ja, ansonsten die anderen BMW-Motorräder, also noch ganz, ganz viel GS. Also da war so ein ganzer Wald von Tourenmotorrädern. Ansonsten die G310.
ja, die
Ja,
ist
genau. Und dann sind wir
die gibt's
sogar.
auch, genau.
Ja. Wollen wir mit Kawasaki weitermachen, der besten
Der
Marke auf diesem
grünen
Stand?
Konkurrenz. Der
Nee, aber
grünen
jetzt mal
Konkurrenz, die ich sehe so oft.
alle Scherze beiseite.
Wir waren
Ich fand
davor bei
das.
Yamaha. Aber
Ach
ja, das
so,
ist korrekt, ja.
wollen wir zuerst Yamaha machen?
Ja, machen wir schnell Yamaha.
Okay,
Also,
da
das
möchte ich
kann man
mich.
Tatsache leider
Ich
schon abhaken.
möchte mich ganz kurz darüber aufregen, dass es keine einzelne R1 gab. Nicht mal eine Sport-Version, die man dann nur anschauen darf und statt draufsetzen. Also, ich fand das äußerst frustrierend. Vor allem, weil, also verglichen jetzt Ducati, die haben wirklich alles hingestellt und bei
Und
Yamaha war
mehrfach.
da. Ja, genau. Und bei Yamaha irgendwie, da ging gar nichts. Aber von den Nakeds gab es
Die
sehr,
volle
sehr viel
MT-Reihe.
ausgestellt, die volle MT-Reihe, genau. Und da saß ich auch das erste Mal auf einer MT10 und ich muss sagen, mich hat es überrascht. Ich habe die, also ich hätte damit gerechnet, dass sie deutlich aufrechter ist, aber war doch nicht ganz so unsportlich, wie ich dachte.
Ich fand es auch recht in Ordnung. Ich fand auch, man sitzt deutlich besser drauf, als man vor ihr steht.
Der Radstand, der erschließt sich mir trotzdem noch nicht. Also.
Ja, die M10 ist, MT10 ist, glaube ich, auch ein Motorrad, was man mögen muss. Und ich glaube, dann gibt es auch relativ wenig Alternativen dafür, weil sie halt schon sehr, sehr handlich für ein großes Naked Bike ist, weil sie denselben Radstand halt hat wie die MT07. Aber ich fand sie von der Sitzposition her wirklich gut. Also von der Sitzposition her ist sie halt mal wieder ein Naked Bike oder ist sie eins der mittlerweile wenigen Naked Bikes, wo man halt sagt, nee, wir sind kein Ableger von einem Supersportler, auch wenn sie das theoretisch ist. Sie ist per Definition dann mehr Street Fighter, als es eine Speed Triple und Co. ist. Aber sie sagt einfach, nee, ich bin für die Landstraße und so ist auch meine Sitzposition zu lesen. Und das finde ich sehr gut in einer Zeit, in der es vom Naked Bike her immer mehr in Richtung Rennstrecke geht, was ich nicht ganz verstehen kann. Und deswegen muss sie da von mir ein Lob bekommen.
Ja, also die Sitzposition war recht ähnlich zur Suzuki auch. Also die war sehr angenehm drauf zu sitzen. Man konnte sich auch Sportlöcher hinsetzen in einem gewissen Rahmen, ja.
Im Gegensatz zur MT-09. Und ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr lustig, weil man da wirklich drauf sitzt wie auf einer Sumo. Das war also wirklich komplett gerade. Und ich meine, man kann auf dem Sitz bis nach hinten, aber viel kommt dann auch nicht mehr. Das fand ich irgendwie, also ich hätte mir da ein bisschen mehr Sportlichkeit schon gewünscht.
In jedem Fall.
Bisschen schade.
Ja, also das ist irgendwie, die 09 hat sich so ein bisschen verloren.
Wobei die 09 stand übrigens auch unter dem Titel Hypernaked, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also.
Ja, den Begriff hat halt Yamaha so ein bisschen geprägt. Die haben so relativ früh angefangen, diesen Reiter Hypernakeds bei sich auf der Website zu haben. Und deswegen dürfen die es irgendwo, aber die 09 ist halt kein Hypernaked.
Sie fährt aber sehr, sehr schnell in geringen Geschwindigkeiten mit Beschleunigung im Vergleich zu auch der MT-10, weil die hat einen längeren Radstand, da fliegt das Rad später. Aber man muss die XJ-Reihe, finde ich, auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken. Also ich finde die XJ, gar nicht, die heißt ja gar nicht XJ, XSR hoch. XJ gab es ja früher mal. Ja. Aber die XSR, die 07 und die 09, also vor allem die 09 viel angenehmer als die.
Bei XSR dann 900 mit Verlaub.
Genau, stimmt, ja, XSR 900 fand ich viel angenehmer als die MT-09, ist ja der gleiche Motor. Das Rücklicht ist ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten finde ich die XSR-Reihe echt schön. Also auch die 700er.
Ja. Vor allem, weil sie jetzt mittlerweile von der Technik her und ich meine auch so vom Fahrwerk und restlichen Komponenten sehr, sehr gleich behandelt werden zur MT-Reihe. Da haben sie sich früher deutlich mehr auf Heritage und Retro fokussiert und orientiert und mittlerweile ist es eigentlich fast nur noch eine Frage des Geschmacks, welche Optik man lieber mag und welche Sitzposition man präferiert. Und da sitzt man ja faktisch tatsächlich auf der XSR 900 deutlich, deutlich sportlicher, als man es auf der MT-09 tut. Und deswegen ist es, glaube ich, für viele jetzt mittlerweile eine echt attraktive Alternative, zumal sie auch für mich persönlich mehr Wertigkeit ausstrahlt, als es die 09 macht.
Ja.
Ja. Sonst war ja Yamaha nicht so viel los, oder? Sorry, Lenz.
Ich kann auch gerne mit Kawasaki weitermachen. Also das ist das
Angebot. Ich glaube, das war's schon mit Yamaha. Wobei die R7 gab es noch. Und da ist mir aufgefallen, dass man auf der doch recht sportlich sitzt. Also wesentlich mehr als auf einer Ninja 400 oder 650.
Haben wir in dem vorherigen Podcast schon mal die R7 thematisiert? Sonst würde ich das jetzt gerne kurz tun und eure Meinung abfragen. Ich
glaube, wir haben sie noch nicht großartig thematisiert.
Ich finde, die R7, die war ja ein großes, großes Hype-Motorrad des letzten Jahres, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, weil sie den sehr beliebten CP2 jetzt endlich in ein Sportler-Chassis gebracht hat und natürlich auch für A2-Fahrer sehr, sehr attraktiv geworden ist. Aber ich finde dieses Motorrad doch sehr teuer, muss ich sagen.
Es ist wirklich teuer, ja.
Also ich gucke hier gerade mal, wir reden hier nämlich von 10.250 Euro und ich finde, das ist schon sehr viel mehr als eine MT-07, wenn ich bedenke, okay, das Fahrwerk muss besser sein, ich meine, die Elektronik ist auch etwas besser geworden und an sich ist das Motorrad ja aber eine verkleidete MT-07 und das finde ich schon viel. Also das finde ich schon viel, wenn wir bedenken, dass wir für 2.500 Euro mehr eine Tausender von Suzuki bekommen.
Ja, aber es gibt halt so in dieser Klasse gibt es nicht viel Vergleichbares. Also so diesen...
Ja, das stimmt.
So diesen Zweizylinder, vor allem halt mit dieser Sportlichkeit. Ich meine, ja, du kannst zu Kawasaki, aber das will man dann auch nicht. Also du willst keine 650er Kawasaki.
Ich glaube, die erste Konkurrenz wäre dann doch noch die RS660, die dann nochmal mit so ungefähr...
Was kostet die?
Die kostet 10.990 Euro.
Ist die so teuer?
Ich dachte sogar, die wäre noch teurer, aber die hat Traktionskontrolle in, ich glaube, 4 oder 5 Stufen. Die hat Wheelie-Control, die hat Slide-Control, die hat Power-Modi.
Gut, man muss jetzt der Fairness halber sagen, dass wir da aber auch von einer größeren Top-End-Leistung sprechen. Ne? Also wir sprechen ja nach wie vor von den 75 PS bei der R7. Und von 95 PS bei der...
ja, aber auf dem Prüfstand sind es dann 75, deswegen passt.
Das sind sehr italienische PS bei Aprilia.
Ja, ja.
Das ist korrekt.
Aber das ist halt das Ding, die hat relativ wenig Konkurrenz. Ich weiß auch nicht, wie die RS660 von der Sitzposition ist, aber ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass die Yamaha sportlicher ist, weil die ist wirklich sehr aggressiv
für die ist schon tight. Die ist schon tight. Aber sie hat nicht so richtig dieses 600er-Loch gefüllt, was jetzt viele so
nee, in keinem Fall.
Vermisst haben.
Das geht nicht mit dem Zweizylinder.
Und deswegen ja, sie ist relativ einzigartig, wobei sie ja das 660 als Konkurrenz hat und so ein bisschen auch die 500er-Modelle von Honda. Honda hat ja auch diese Zweizylinder-Sport-Tourer.
Gutes aber die mag ich nicht. Also ich finde, der ausschlaggebende Punkt war für mich, wenn du den mal zuhörst beim Beschleunigen, also die Gänge sind sehr, sehr komisch übersetzt. Es fühlt sich so an, als würde der Gang nicht mal wirklich ausgedreht werden. Also so, und dann schaltet man, also ich fand das relativ, gerne. Ich fand das relativ unangenehm und ich glaube, die dreht auch nur bis 9000 und das finde ich sehr, sehr unansprechend dann auf einer Sportler, finde ich, passt das irgendwie nicht. Ja. Deswegen habe ich mich da auch dagegen entschieden, obwohl ich ja eigentlich Honda schon sehr, sehr mag auch.
Es ist jetzt halt nur so, dass der Motor, gut, da sprechen wir von einer Maximalleistung von 47 PS. Das ist natürlich nicht im Ansatz so viel, aber wir sprechen halt auch nur von 7.500 Euro.
Ja, das ist wirklich das Problem.
Wenn man das sehen möchte. Also wie gesagt, dann sind wir uns da, glaube ich, relativ einig, dass die RS7 zwar ein gutes Motorrad mit wenig Alternativen ist, aber schon trotzdem teuer für das,
was die Konkurrenz Also die R7 ist das perfekte Aufstiegsmotorrad nach der YZF, weil die YZF kostet ja auch, wie viel kostet die? 5,5?
Ja. Und du wirst bei beiden vermutlich wenig Geld verlieren, wenn du sie wiederverkaufst, muss man fairerweise sagen.
Aber was mich bei der R7 gewaltig stört, ist vorne das Frontlicht. Ich finde, das ist sehr, sehr unattraktiv. Also die R1 ist ja wirklich ein Augenschmaus und dann hast du so die R7 daneben mit diesem Zyklop-ähnlichen
Auge da vorne. Aber das ist meiner Meinung nach auch mit allen neuen Yamaha-Lichten.
Nee,
ohne Witz. Außer bei der
ich mag lieber das neue MT10 oder
MT09. Nee, das ist Quatsch, Lenz.
Das also, ist richtig,
nee, doch. Jetzt sagst du Dinge einfach nur, um mich zu ärgern. Das kannst du nicht ernst meinen. Also die neue MT10 also, ist das hässlichste Upgrade seit immer. Also
es ist okay. Es ist nicht toll, aber es ist okay.
Nein, das ist nicht
gefällt okay. Mir besser als bei der R7.
Nee, das ist Quatsch, Lenz. Das ist nicht wahr. Das ist
genauso wie wahr. Die MT09. Also das ist auch.
Aber die MT09, die hat halt diese goldene Generation 1 davor. Ich glaube, das ist die.
Dieses Spinnenauge.
Ja, aber das vergleichen wir
jetzt auch nicht. Ja.
Ich weiß nicht, ob es RN43 ist oder.
Ab 2017.
Genau.
Ja, genau. Die sind wirklich hübsch.
Aber die MT10, das war ein Motorrad, auf das, glaube ich, viele sehr lange gewartet haben. Und ich habe mich auch so auf dieses Upgrade gefreut und habe gehofft, dass sie ein bisschen näher an die 09 rückt. Und dann kam sie so, wie sie kam. Und also Lenz.
Also Lenz kommt. Ja, aber also die R7, also. Das ist wirklich so ein tolles Motorrad. Und dann hast du vorne so diese Lichtmaske. Das ist.
Ach, nee, das
macht ein bisschen kaputt.
Aber du
ich finde es nicht schön.
Doch.
Dann lieber eine R3 von der Optik.
Doch.
Okay, gut, nee, das möchte ich abschließen mit doch.
Nee, achso, und noch das Letzte natürlich, also ich finde den Klang halt, es ist komisch, sowas aus einem Sportler zu hören.
Ja.
Aber
ja,
das ist, ich glaube, da gewöhnt man sich dran.
Da geht es ja trotzdem irgendwo hin, so für die Mittelklasse-Sportler, muss man sagen. Ja.
Ja. Kann ich jetzt mit Kawasaki weitermachen?
Bitte.
Yay, okay. Also Kawasaki auch erstmal sehr, sehr enttäuschend, dass die keine einzige ZX-10R dastehen hatten. Die hatten aber das beste A2-Motorrad und zwar eine Ninja 400. Ich glaube, die hatten sogar mehrere davon. Ganz interessant, das auch in der neuen Lackierung zu sehen. Auch natürlich wieder mit dem schönsten Serienauspuff, den ihr je gesehen habt. Also wirklich wunderschön. Was ich aber sehr, sehr eindrucksvoll fand am Kawasaki-Stand ist, die hatten eine H2 da und es ist so dieses typische Overhyped-Motorrad, aber trotzdem, vom Sound war das sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Also auch mit dem Supercharger klang wirklich sehr, sehr gut, auch sehr, sehr laut, aber ich habe die sonst noch nie in Person gehört, war echt eine interessante Erfahrung.
Also ja, dieses Pfeifen ist halt sehr unikat, dieses Kompressorpfeifen.
Das ist ja ein Zentrifugalkompressor, glaube ich, oder?
Ich meine.
Deswegen pfeift der ja so stark.
Aber ich als missmutiger Luca muss jetzt an der Stelle natürlich auch sagen, es waren halt auch Idealbedingungen. Also ohnehin war es ja ein geschlossener Raum und dann stand ja diese H2 nochmal in so einem kleinen Anhänger-Container-Dingens drin. Das heißt, da kann ein Tausender Vierzylinder auch nur gut drin klingen.
Ich finde, sie klang einfach wie eine Tausender Plus, den Kompressor.
Genau. Also ich fand jetzt nicht, dass du sie angemacht hast und wie bei der neuen Fireblade zum Beispiel dachtest, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Das war wirklich, es war halt eine laute Tausender, eine normal laute Tausender und dann hat es halt noch danach gemacht.
Du meinst
Naja, es war ja nicht mal so es war ja
Wie ein Vogel eigentlich fast, ja.
Bitte imitier du nochmal den Kompressor ganz kurz, wenn wir durch sind.
Genauso wie du es gemacht hast, ich krieg's, glaube ich, nicht hin.
Dankeschön. Okay.
Aber es war so ein Pfeifen mit nee, aber in jedem Fall noch haben wir jetzt was übersprungen. Achso, und die ZH2 stand auch noch da. Oh, und die ZH2 und die Z900 haben ein was sehr, sehr Ekliges gemeinsam. Saß ich auf beiden schon drauf und auf beiden ist die Sitzbank einfach super kurz. Also man kann gar nicht von einer sportlichen in eine aufrechte Position wechseln. Entweder ist das Motorrad sehr sportlich oder es ist sehr aufrecht und es gibt nichts. Also du kannst es nicht variieren, was mich sehr, sehr doll stört. Vor allem bei der Z900. Und bei der ZH2, die mag ich ja sowieso nicht so. Es ist einfach ein sehr, sehr klobiges, großes Motorrad. Ja. Das war eigentlich mein Hauptkritikpunkt. Die Z900 würde ich nach wie vor gerne mal auf A2 fahren und gucken, was die so macht.
Hübsch ist sie auf jeden Fall.
Aber ja, doch.
Also doch, ja. Also die ist wirklich
hübsch. Welche findest du hübsch jetzt?
Die Z900.
Genau.
Die Z900 ist halt sehr Kawasaki-Design. Also die sind halt sehr, sehr eckig und die Z900 ist es auch. Und ja, ich finde, die kann man jetzt auch wenig haten. Sie sieht ein bisschen sehr extrovertiert aus, ein bisschen sehr wie ein Transformer, sehr aggressiv. Also
nicht so schlimm wie die H2.
Ja, aber ich finde, das macht sie schon sehr gut. Und ich finde auch, dass die, ich muss jetzt kurz mal googeln, ich muss kurz mal schauen. Ich finde, dass sie auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Motorrad ist, tatsächlich. Also wenn ich jetzt mal kurz gucken darf, da sprechen wir bei der Z900 von 10.000 Euro. Und dann fällt es mir halt schon schwer, eine R7 zu rechtfertigen, ne? Also,
yeah.
Ne? Und ich finde, dafür macht sie schon sehr vieles sehr richtig. Hat eine schöne Optik, alles Nötige an Elektronik verbaut und hat dann einen sehr potenten 900 Kubik Vierzylinder, wie man sich sagt. Und das macht sie schon sehr schön.
Wiegt halt 210 Kilo. Und ich finde, sie sieht dann echt nicht so bullig aus, wie sie es gerne würde.
Die sieht kleiner aus in Person, ne?
Ja,
kürzer.
Schmaler auch.
Schmaler?
Also der Motor steht ein bisschen raus, aber so an sich vom Gehäuse, der Tank ist recht schmal.
Aber sie hat schon auch breite Schultern so.
Ja.
Möchtest du nicht sagen? Ich brauche jetzt hier mal die technischen Daten.
Also es ist jetzt sehr viel Drehmoment im Vergleich zu anderen A2-Motorrädern in jedem Fall.
Ich finde, Kawasaki kann man in der Autowelt echt gut mit Lamborghini vergleichen. Vor allem, wenn du jetzt die H2 siehst, das ist wirklich das Lamborghini-Motorrad. Und Ducati ist wirklich Ferrari. Das passt so gut zusammen. Und jetzt nicht nur farblich, sondern auch von der, ich will jetzt nicht sagen Firmenpolitik, aber so von dem grundsätzlichen, exklusiven, italienischen Ruf, was es mit sich bringt. Das ist wirklich, also deswegen verstehe ich auch nicht ganz, Ducati hat ja eine Zusammenarbeit mit Lamborghini, ne?
Naja, das kommt aus dem Audi-Hause. Also,
ja, okay, stimmt.
Gehört ja zu Audi beides und entsprechend.
Da bietet sich's an.
Ja, ja. Sind das Stiefgeschwister und müssen das patchwork-mäßig machen. aber nochmal ganz kurz zur Z900. Also, da haben wir 125 PS bei 9.500 Umdrehungen, was schon mal echt gut ist. Aber was noch viel schöner ist, sind knapp 99 Newtonmeter bei 7.5. Und das ist schon wirklich schön. Also, ich denke, die dürfte sich dann tatsächlich schon mit einer GSX-S oder so oder mit einer schwächeren Tausender sehr, sehr ähnlich verhalten. Und das ist dann für 10.000 Euro schon auch wirklich sehr, sehr schön von der Preis-Leistung. Das ist nochmal.
Ja, wobei die 10.000 sind, glaube ich, nur für die 95 PS-Variante, ne?
Aber wenn man da die Wahl hat, dann ist halt auf jeden Fall die Suzuki überlegen.
Aber wobei, also ich war gerade bei SE.
Ja, ja.
Die Suzuki, also ich fand die wirklich toll.
War gerade bei der SE, die ist bei 13.
Also wenn du jetzt wirklich aufs Geld schauen musst und was Kleineres, Handlicheres möchtest und vielleicht auch mit der Optik von Suzuki nicht zurechtkommen willst, dann ist die Z aber doch eine Alternative, über die es sich...
Auf jeden Fall eine Option, ja.
Ja, doch, denke ich auch. Ja.
Aber 212 Kilo, damit hast du natürlich recht und das ist viel.
Das ist schon viel.
Also die hätte schon ein bisschen abnehmen können, war ja schon...
Die ja, also sie hat schon abgenommen. Also die Z800E, die Z800 war ja nochmal, ich glaube, 20 Kilo schwerer.
Also das ist jetzt aber so ein Mensch, zu dem du sagst, so dick bist du gar nicht. Also
ja, genau.
Schon dick, aber...
Es ist, sie ist so schon dick, ja.
Also du hast doch schon abgenommen, du bist halt immer noch fett.
Ja, sie ist schon noch sehr, sehr
ja.
gewichtslastig.
haben wir zur ZH2 jetzt eigentlich schon was gesagt?
Ich habe nur gesagt, dass ich sie nicht mag.
Ich finde tatsächlich, das größte Problem, was ich mit ihr habe, ist auch ihr Gewicht. Also sie verspricht ja, und so sagt man sich ja auch, dass sie einen wahnsinnig kraftvollen Motor haben muss. Es muss ja auch so sein, weil sie jetzt den Kompressor von der H2. Aber ich finde, das macht es halt nicht besser, wenn das Motorrad A so aussieht, wie es aussieht, und es ist irgendwie schwierig und dann vor allem so unfassbar schwer ist. Also was machst du mit dem Motorrad? Das frage ich mich aber auch bei der H2. Also wir sprechen hier fahrfertig von 240 Kilo. Das ist das Gewicht einer GS. Was mache ich jetzt damit? Also ich kann damit nicht spaßig Kurven fahren. Ich kann damit schnell geradeaus fahren, das stimmt. Aber warum? Also
soll auch recht so wartungsintensiv sein.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall durch den Kompressor. Das ist wirklich, wirklich unangenehm. Ja. Also du hast Wartungsintervalle. Ich kann mal nachschauen, wie genau, aber du bist oft in der Werkstatt durch den Kompressor, einfach nur, um den zu warten und aber auch um den auszutauschen. Du musst den relativ schnell austauschen.
Ehrlich?
Ja.
Aber das kostet ja dann Geld.
Also günstig ist es auf keinen Fall. Also besonders, wenn du jetzt betrachtest, dass du leistungstechnisch jetzt nicht die Welt hast, verglichen mit anderen Reihen Vierzylindern. Also das ist wirklich so bisschen so ein Bugatti-Ding, weißt du? Du hast zwar ein sehr, sehr tolles, sehr, sehr schnelles, exklusives Auto, aber warten möchtest du das eigentlich nicht.
Ja, weil, also ich bin ja immer...
Ich glaube, ganz so schlimm ist es gar nicht.
Also 200 aber PS sind halt 200 PS bei 11.000 Umdrehungen. Das ist jetzt schon mal nicht so crazy. Aber ihr Drehmoment ist halt für einen 3,4er schon vehement. Da haben wir 137 Newtonmeter. Frappierend, dass hier nicht die Umdrehung steht, bei der das passiert.
Also es sind echte eher um die 180 PS auf den meisten Prüfständen.
Echt? Das enttäuscht mich jetzt aber.
Ja, das ist gar nicht so viel.
Ja, dann, nee.
Aber es passt einfach von der Optik und vom Gewicht und von allem drum und dran nicht so gut. Man hat halt dann ein Motorrad mit einem Kompressor, das ist schon irgendwie cool.
Also viele haben gesagt, dass halt so ein Touren-Naked dann jetzt auch so geworden ist.
Ja.
Aber muss man
Naked 200 PS haben. Da fällt mir gerade noch ein, das Windschild von der, was auf der H2 drauf war, war ja unglaublich niedrig.
Ja.
Ist das normal?
Ich glaube, dass das zwar Aftermarket, aber nur Aftermarket getönt war und von seinen Ausmaßen her, wenn ich jetzt mal so vergleiche, relativ nah am Originalen ist.
Ja. 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 Aber also, das kann man ja schnell ändern, das ist ja gar kein Thema.
Ja, ich glaube, die H2 ist ein Motorrad, was wirklich nur Liebhaber brauchen. Das ist ein Bugatti-Ding.
Ja, und ich verstehe es auch nicht ganz. Also klar, das Stututu ist ganz lustig, aber wäre es mir dann auf Dauer wirklich nicht wert.
Was mich so, mich stört ein bisschen der Nimbus, den dieses Motorrad hat. Also dieser arge Ruf, der dem Ganzen nacheilt, finde ich ein bisschen crazy, weil sie ist jetzt weder auf der Geraden so viel frappierend schneller als eine vergleichbare Tausender und auf dem Rundkurs ist sie ja um ein Vielfaches langsamer. Also von der Performance her, das Motorrad kann halt nur Daten
bleiben. Soll sich noch kraftvoller anfühlen, aber das ist, denke ich, das, was man fahren muss. Ja, und vor allem durch den Kompressor. Ja. Aber ich würde da mal gleich wieder wegkommen, weil ich mag die Freunde in Grün gar nicht so doll. Ich würde mal wieder zu den Freunden in Blau kommen.
Ja.
Und zwar die werten Freunde Suzuki waren danach nämlich. Der stand innen. Mhm. Und da habe ich zuerst direkt gesehen die GSXS 950. Und das ist die GSXS 1000 mit günstigeren Blinkern und dem ganzen Gedöns. Und mit 95 PS. Heißt, man darf sie auf A2 drosseln und hat dann eine Tausender auf A2.
Was schon cool ist.
Was schon cool ist, aber sie hat halt, selbst wenn sie offen ist, nicht die 150 PS.
Die kriegst du danach auch nie wieder auf die 150 PS.
Genau,
das muss man dazu sagen. Also Bedingung dafür ist immer, dass da eine Software reinkommt oder ein Software-Feature, eine Restriktion, dass dieses Motorrad auch dann nach dem Öffnen nicht mehr die 150 PS erreichen kann. Und ja, ich finde...
Aber da ist man auch wieder bei, gut,
die machen Sinn.
Bei 10.500 Euro.
Das ist schon wenig.
Es ist schon wenig. Es ist echt schon wenig.
Gut, für ein A2-Motorrad musst du aber dazu sagen. Also du musst dir schon sehr sicher sein, dass du dieses Motorrad danach weiterfahren willst, weil Genau. Gekauft wird es halt auch nur wieder von A2-Usern und ob die 10.500 Euro für ein Motorrad ausgeben wollen. Du musst dir schon wirklich sicher sein, dass du es behältst. Und sie wiegt halt dann 214 Kilo, ne?
Auf ja, aber es ist jetzt 92 Kilos. Newtonmeter. Und 75 Newtonmeter.
76 Newtonmeter.
76?
Ja.
Was? Ich sehe gerade 75 Newtonmeter bei 3000 Umdrehungen.
Ich sehe hier 76 Newtonmeter Drehmoment auf der Website.
Oh, okay.
Was jetzt auch nicht, das sind, lass mich lügen, das sind 8 mehr als bei der MT-07. Es muss in jedem Fall viel Spaß machen, weil du wirst den Hubraumunterschied auf jeden Fall merken zu anderen Motorrädern mit 48 PS. Aber
ich finde generell für so ein A2-Motorrad, da sollte man jetzt nicht so viel Geld raushauen.
Ach, weißt du? offen sind es 92 und gedrosselt sind 76 Newtonmeter.
Aha, da haben wir es.
Weil ich habe mir sagen lassen, das habe ich bei einem Beschleunigungsvideo von der gesehen, dass man, also auch insgesamt, wenn man von der Beschleunigungsvideos anschaut, die schalten so bei 5000 Umdrehungen, dass die ab 4000 Umdrehungen anscheinend sehr, sehr doll gedrosselt ist. Also
was ich das, da aber.
So wie das normale Motorrad ist, nur halt nur bis 4000 Umdrehungen.
Was ich da viel interessanter finde, ist die GSX-8S. Also, die habe ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich. Die finde ich von der Optik her, von der Front, finde ich die tatsächlich noch schärfer, noch schöner. Und die kostet halt nur 8.900 Euro, hat 776 Kubikzentimeter, was schon mal ein bisschen mehr ist. Und hat halt 61 kW Leistung. Kann mir das jemand kurz in PS geben?
Das sind ungefähr 80, glaube ich. Also 70 sind 95.
Okay, naja, und damit ist sie ja schon auch sehr, sehr interessant, weil ich davon ausgehe, dass die sich 82. vermutlich dann auch ein bisschen...
Sind auch wieder 202 Kilogramm. Also
die sieht interessant aus.
Hat die auch einen reinen Vierzylinder? Ja, ne?
Nee, die hat einen V-Twin.
Das ist ein V-Twin, ja?
Ja, von zwei.
Sicher, aber das... Die,
nee, na, also die, den, die den Krimmer, Abgasrohren zu urteilen.
Die Krimmer hier sagen mir anders. Da liegen zwei Krimmerrohre nebeneinander. Dann kann das kein V-Twin sein. Aber ihr habt recht.
Also V4 auf keinen Fall.
Ihr habt recht, es steht hier V-Twin. Ja. Nee. Aber ach nee, wie ein V-Twin. Ah, Entschuldigung, ist das ein
Parallel-Twin? Ah, da, Tatsache, jetzt sehe ich es auch. Der neue Parallel-Twin, okay.
Ja,
jetzt.
Ja.
Okay.
Ja, und dann halt doch lieber ein M-Twin.
Ja?
Ja. 200 Kilo, doch. Also die wiegt nochmal 20 Kilo mehr.
Aber die sieht so schön aus.
Also die MT-07, die ist ein Traktor, ne? Aber es ist trotzdem ein schönes Motorrad und es ist auch ein wirklich sehr, sehr solides so Motorrad.
Ist die Frage, was die für einen Hubzapfenversatz hat. Weil ich mag 800 Kubik Zweizylinder, beziehungsweise um die 700 Kubik Zweizylinder mit einem Flatplane-Crank. Zum Beispiel wie bei den werten Kollegen in Grün. Aber die haben Tatsache 90 Grad.
Aber die sieht so schön aus. Also
gar nicht.
Wenn ich mir die jetzt gerade vorstelle mit einem kurzen Kennzeichenhalter plus Spiegel und Blinker, dann sieht die halt wirklich schön aus.
Ach, weiß ich nicht. Also die ist nicht hässlich, aber...
Die hat einen 270 Grad Hubzapfenversatz.
Also, das ist wie die MT. Ziemlich wie die MT, ne? Also
ja,
die würde mich
nur mit mehr Kubik
wahnsinnig also interessieren.
100 Kubik mehr.
Das ist schon viel. Das würde ich gerne mal fahren, aber in den Genuss werde ich wohl auf absehbare Zeit nicht kommen, aber die
78.
Sehr interessant. Ja. Die habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, die muss ich
auch nicht sagen. Jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört. Ja, aber ja. Ich mag die MT vom Aussehen ein bisschen mehr.
Ja, naja, für die MT.
Aber ich habe es ja auch, also von daher wäre auch blöd, wenn ich was anderes sagen würde.
Wisst ihr, was daneben stand noch auf dem Suzuki stand?
Das beste Motorrad.
Das beste
Motorrad. Das beste Einstiegsmotorrad.
Das beste Einstiegsmotorrad.
Vor allem das beste. Aber nur, wenn man es tunt. Ja.
Eine Busa. Eine Suzuki Hayabusa. Der Wanderfalke stand da. Und ich finde dieses Motorrad halt egal wie, egal wo, einfach gut. Ich finde es einfach schön.
Ich finde das Cockpit tatsächlich sehr, sehr cool, weil du noch diese analogen Dashes hast. Das finde ich sehr, sehr...
Ja, aber hat vier was. Stück oder so. Also das ist ja riesig.
Das ist ein kompletter Flatscreen-Monitor so da vorne. Das erinnert an die alten Porsche-verschachtelten verschiedenen analogen Gauges.
Ja, genau.
Da war es also auch so.
Du hast halt Drehzahl, kmh und dann noch
Temperatur. Und ich glaube, Benzin ist auch, also die Dings ist analog.
Und in der Mitte hast du dann trotzdem einen TFT-Dash, damit du deine Einstellungen vornehmen kannst, die auf so analogen Drehzahlmessern, glaube ich, keinen Spaß machen würden.
Es ist halt ein bisschen die Frage, was die alles kann Weil wenn da...
Du kannst schnell geradeaus
fahren. Ja, ein Navi wird da nicht reinpassen. Wobei, da auch ganz kurz zum Navi möchte ich gleich mal anmerken. Ich habe mir da das Ganze viel unsportlicher vorgestellt von der Sitzposition. Ich habe es mir sehr, sehr gemütlich vorgestellt. Oder wollte
die ist schon aggressiv, ja.
Aber sie ist, also die Sitzposition ist sehr, sehr
Du bist halt sehr nach vorne gestreckt. Also du bist halt sehr nach vorne gestreckt, was, glaube ich, auf Dauer wirklich, wirklich, wirklich sportlich ist. Aber ich finde es toll, dass es dieses Motorrad gibt. Vor allem möchte ich einfach die Rückkehr von diesen großen, da haben wir schon mal drüber geredet, von diesen großen Vierzylindern. Wir sprechen hier von 1340 Kubikzentimetern und folglich von 150 Newtonmetern bei 7000 Umdrehungen. Das ist so viel. Das ist.
Es ist toll.
Das ist toll. Das ist mehr als eine GS hat, das ist mehr als eine Super Duke hat und das ist. Ton mehr auf das, was eine Panigale oder eine Doppel-R hat. Und das brauchen wir einfach. Das brauchen
und das alles zum Preis von 18.500 Euro. Also
ja, also das ist wirklich ist nicht
so teuer.
Ja. Und sie fährt halt nach Angaben von Suzuki über 200 km/h. Was ich.
Bei einer 99.
Über ja, 200. Aber die Angabe von Suzuki ist über 200.
Echt?
Ja.
Okay.
Das ist so, wie früher Bentley mal geschrieben hat, Beschleunigung von 0 auf 100 ausreichend. Also, das finde ich
schon relativ gut. Schnell.
Ich muss sagen, ich finde auch optisch ist das Upgrade sehr, sehr gut gelungen. Diese Evolution und keine Revolution. Sie sieht von vorne sehr schön und sehr scharf aus. Mir gefallen ihre Kiemen an der Seite sehr, sehr gut.
Die zwei Endrohre sind
die aber zwei Endrohre nicht so schön. Müssten halt einfach gehen. Die dürfen da und nicht sein.
Das Heck, das ist halt auch wirklich größer als so manche
125.
Nee, das verstehst du. Nee, da hast du keine Ahnung.
Das ist mir zu groß. Das ist ohne Witz so breit wie eine 125er. Das ist das wirklich nicht
so. Nein, aber das muss so. Das ist wie, mit was vergleichen?
Und dann noch so jetzt? Dieser, was ist denn das, wie so ein Festschnallbügel.
Das ist, als würdest du sagen, also die G-Klasse, die ist mir ein bisschen zu eckig. Also die G-Klasse ist mir zu eckig. Nee.
Ja, eben.
Da muss die neue, die hätte runter werden müssen.
Also okay, ich akzeptiere jetzt einfach, dass es zum Konzept dazu gehört okay, und dass es der Geschichte
ist. Und danke. Es sieht gut aus. Und es hat Heritage.
Es ist wirklich Heritage.
Es ist wirklich eigentlich sehr viel Heritage.
Aber dann lieber eine ZX14. Ja, ja.
Und es gibt TÜV-zugelassene Tuning-Kits mit einem Turbolader.
Ja.
Ich glaube, das ist auch genau das, was man zum Einstieg bräuchte.
Ja. Zum Glück, also ja. Deswegen ja Beginnerbike, definitiv. Ich glaube, das ist auch die Kerbe, in die sie schlagen wollen.
Ja, vor allem dann mit Turbo.
Ein bisschen teuer für ein Einstiegsmotorrad, aber...
Ja, gut, aber was ist es dir wert, ne? Ja, der Auspuff muss weg und danach ist es wirklich einfach ein tolles Motorrad zum Haben. Es gibt ja diesen Mr. Hayabusa, also diesen ganz großen Fan davon und auch andere Verrückte, die damit wirklich Rundstrecke fahren, stunten und so weiter und so fort. Also du kannst das alles mit dem Motorrad machen, so wie es aus der Box kommt. Es ist halt nur sehr, sehr schwer. Also wenn du mit diesem Motorrad dann schnell und gut fährst, dann ist es halt, dann bist du halt auch einfach ein sehr, sehr guter Fahrer. Aber ich glaube, für den Average Joe ist es tatsächlich einfach so ein Ich-habe-es-Bike.
Ja, wir reden hier von sage und schreibe 264 Kilo. Und das ist schon eine Ansage.
Ist aber in Ordnung, weil die fährt schnell geradeaus. Die muss ja keine Kurven fahren. Und da ist es halt bei der ZH2 wieder der Unterschied. Bei der ZH2 ist halt auch zum Geradeausfahren nicht so cool, weil die ist halt ein Naked-Bike. Ja. Da möchte ich aber kurz anmerken, es gibt hier, ich habe gerade ein Inserat gefunden für 19.650 Euro.
Die gibt es auch deutlich günstiger.
Aber. Ja, in jedem Fall, aber die hat nur 11.000 Kilometer runter und die hat 299 PS. Und ich denke, das ist dann wirklich angemessen für den Einstieg. Und ich denke, das beschreibt die Hayabusa ganz gut.
Also die Hayabusa zaubert mir einfach immer ein Grinsen ins Gesicht.
Ja, doch.
Das ist einfach, ich finde es toll, dass es dieses Motorrad einfach noch gibt.
Ja. Es hat halt Historie. Ja, aber das finde ich auch verwunderlich. Weil
ist die GXR 1000.
Ja, genau, weil sie ja bei der GSX R 1000 ja schon aufgegeben haben, dann, ich glaube, relativ genau zu den Abgasnormen. Und dann aber die Hayabusa trotzdem fleißig weiter noch auch in die EU verkauft wird.
Aber die Hayabusa haben sie ja jetzt lange auch meines Wissens nicht verkauft. Die kam ja jetzt auch neu dazu. Das heißt, das ist ja auch was sie wieder aufgebracht haben und nichts, woran sie festgehalten haben. Und ich glaube, Suzuki hat einfach verständlicherweise, ehrlich gesagt, die Schnauze von europäischen Restriktionen voll. Das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, dahingehend war auch so ein bisschen der Ausstieg aus der MotoGP adressiert. Eine Geschichte, die ja auch von der Dorna-Familie, also von Italienern und Europäern, ausgetragen wird. Und daher war, glaube ich, einfach so ein kleiner europäischer Frust Ausschlag für die ganze Geschichte. Und ich verstehe es.
Ja, vor allem als Hersteller heutzutage, da ist es, also ist nicht leicht.
Nee, ich glaube, du hast da oft keine gute Zeit. Definitiv.
Das sieht man, also allein wenn du schaust, wie viel Auspuff mittlerweile an so einem Motorrad, besonders bei den mit viel Hubraum, wie viel du da tatsächlich dran hast, so diese Badewanne unten, das ist ja, wenn du es mit früher vergleichst, ist der Weltenunterschied.
Es ist halt nicht mehr so witzig. Ja, Hayabusa noch Worte dazu?
Ich werde sie mir kaufen, ja.
Nee, aber zur kleinen Schwester, weil dahinter stand nämlich die, ich glaube, es war eine K7, ist das richtig?
Nee, eine L7.
Eine L7, G6R, ja. Aber auf Race umgebaut. Und ich finde sie sehr schön.
Also ich finde, es ist mit einer der schönsten Suzukis. Die ist sehr, sehr, also da ist auch das erste Mal das Frontlicht, bei dem man sagen kann, das ist wirklich hübsch. Also ich finde das sehr, sehr attraktiv. Das ist wie so eine Raute, kann man sich das vorstellen. Und also von vorne bis hinten sehr, sehr rund, sehr, sehr stimmig einfach. Und ich finde, das ist eine der schöneren Tausender Supersportler auf jeden Fall.
Ich glaube, rund ist gar nicht der Begriff, mit der sie sich gerne beschreiben würde. Nee. Ne? Das klingt immer so.
Also das Konzept, das passt einfach zusammen.
Langweilig.
Weißt du, was ich
mein? Aber ja,
also, das würde ich damit schön aus.
Also Suzuki schafft es einfach sehr, sehr gut, finde ich, so eine Evolution aus ihrer Designsprache zu machen, wo andere ihre Formen so ein bisschen verlieren, hat Suzuki das immer wieder aufgegriffen und mit jeder Generation, finde ich, eins schöner und moderner gemacht.
Also der Endtop-Fun-Serie ist aber auch
wieder was man einfach ansprechen muss. Das ist aber bei Suzuki immer so, aber ich finde, es ist da auch in Ordnung, besonders wenn du dann auch den Preis noch in Betracht ziehst. Also die L7, das ist Motorrad von 2017, die hat 203 PS. Wenn du die vergleichst mit anderen Motorrädern von 2017, wie zum Beispiel jetzt die R1 von 2017 oder meinetwegen eine Fireblade, obwohl die Fireblade auch relativ günstig ist, dann bist du mit, oder ja genau, sagen wir die S&M Doppel R, dann bist du mit der Suzuki wirklich günstig dabei. Also es ist wirklich ein Preis-Leistungs-
Der Endtopf ist indiskutabel.
Ja, nee, aber du machst ja ab. Das ist ja die Idee dahinter.
Lenz, der Endtopf.
Ja, nee, aber pass auf, du musst es so sehen. Wenn du einen größeren Endtopf ab Serie hast, dann hast du mehr von dem ganzen Abgas Homola-Dingsbums. Moment. Du hast mehr von dem Auspuff im Endtopf. Das heißt, wenn du den wechselst, dann kannst du mehr rausholen.
Ja, sie darf ja am Ende des Tages auch nicht lauter sein als Original, wenn ich legal damit rumfahren will.
Aber da kommt schon mehr Sound durch. Wenn du es vergleichst mit einer 1, ne, da kannst du ja dann hinten drauf nur so eine Dose hinmachen.
Ja.
Aber die ist halt trotzdem leise.
Ich sehe, woher du kommst. Und ich sehe auch immer, wenn ich ein Motorrad online anschaue, dann natürlich das modifizierte Bike und denke mir dann, okay, das mache ich. Aber jetzt stelle ich mir den 20-Jährigen vor, der auf das Motorrad gespart hat, holt sich da irgendwie vom Dealer ab und hat jetzt erstmal nicht das Geld für einen neuen Auspuff und der fährt dann mit diesem Ding rum, Alter. Also das ist
ja, also das ist schon hart. Da wirst du, glaube ich, schon viel in der Garage stehen, bis du dann
irgendwann... Ja, aber dann kauft man sich die gebraucht und dann hat die schon den richtigen Auspuff drauf.
Lenz, der Endtopf.
Ja, komm.
Ist ein tolles Motorrad. Also ich finde es auch schade, dass es sie nicht mehr in Europa gibt und dass sie jetzt nicht mehr als Konkurrenz zu dem ganz anderen Spaß gewertet werden kann. Aber der Endtopf, Lenz, also ich sehe es jetzt
immer wieder. Der ist machbar, ja.
Okay.
Apropos Suzuki und Supersport, ich würde mal ganz gern auf die Suzuki... Motorradseite, da gibt es einen Supersportreiter. Und da steht ganz groß Supersport und wir dominieren seit 35 Jahren, wir setzen seit über 35 Jahren die Maßstäbe bei Supersportmotorrädern. Und dann gibt es einfach nur die G6R125. Und darunter ist ganz, ganz viel mit dominiere die Rennstrecke und Spitzenleistung ohne Kompromisse. Und dann ist da einfach nur diese...
Ja,
das ist sehr gut.
Ja, also Suzuki hat, glaube ich, mit Europa abgeschlossen, aber hey, die fährt auch über 110 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Da
also,
muss man wirklich
Platz machen. Wie viel mehr Supersport willst du denn, Till? Ja, ganz ehrlich.
Das ist mehr Sport, als man für jede Straße braucht. Also alles andere ist dann nur noch für Flughäfen, Flugzeuglandeplatz Rennen fahren.
In bestem Fall Sport, aber definitiv nicht super. Also,
ja.
Nee.
Ja.
Oh
ja.
Gott, ist das Ding auch hässlich. Ist die hässlich. Also das muss ich nochmal, vorne richtig schön. Ist das ein 100er Reifen vorne?
Ja, im Prinzip ein sehr, sehr breiter Fahrradreifen. So ein Fatbike-Reifen.
Nee, ich glaube, die sind dicker mittlerweile. Gott, ist das Ding hässlich. Okay, aber dann soll es nicht wieder hin ausarten. Weil ich jetzt doch wissen will, was die Reifendimension ist.
Supersport für Newcomer. Mit Performance-Mechanik wie bei den schweren Jungs, doch ultra leichtem Gewicht, holt sich die GSX-R 125 den Titel des leistungsstärksten Packages in der 125er-Klasse.
Ich muss euch da jetzt mal leider unterbrechen in eurem 125er-Bashing, was ihr da wieder betreibt.
Nein.
und ich würde jetzt sehr, sehr gerne zu den Streetfightern kommen. Das war nämlich...
Würdest du wirklich gerne?
Ich würde, also, doch. Man muss ja nicht positiv
drüber reden. Es muss angesprochen werden, ja.
Also, ich finde, es gibt eine Möglichkeit, wie du eine Streetfighter gestalten kannst, dass sie okay aussieht, aber... Das, was wir da teilweise gesehen haben, also das war wirklich furchtbar. Das war ein, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also es war wirklich einfach butchered. Also wirklich, als wäre da ein Metzger hingegangen mit der Kettensäge und hätte da ein bisschen rumgemetzelt, bis es halt keine Verkleidung mehr hat.
So, also ja, wirklich, aber so sehen die meisten auch einfach aus. Also das ist
aber
so.
es war echt nicht hübsch. Also man kann es ja so gestalten, dass es wirklich, dass man es anschauen kann. Aber die wir gesehen haben, auch teilweise mit dem Heck so sehr, sehr steil und auf
Krampf hoch. Das gibt es extremst oft. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Ist das vielleicht, weil das irgendwas mit Wheelies zu tun hat?
Ich glaube, die haben in Richtung Hundezucht geschaut und haben sich so eine französische Bulldogge angeschaut und haben gedacht, boah, können wir doch hier genauso hinzüchten.
Also ich würde die Gelegenheit ganz gerne mal nutzen, um da die Differenzierung von Street Fighter, Naked Bike und Roadster so ein bisschen zu machen, weil ganz viele ja das immer so in einen Topf schmeißen und da viele Motorräder Street Fighter nennen, die keine sind. Also Street Fighter sind halt per Definition nackt gemachte oder gestrippte Supersportler, einfach der Verkleidung entledigte Supersportler, und da ja Supersportler dafür bekannt sind oder relativ oft so ein langes Heck haben, glaube ich, sucht man da einfach sehr diesen Kontrast, dass du das Heck möglichst kurz und möglichst weit nach oben machst und dann halt nach vorne hin auch relativ weit strippst. Es muss natürlich aber immer noch sehr danach aussehen, als käme es vom Supersportler, und deswegen sitzen die ja oft dann vor, wirklich wie der Affe auf dem Schleifstein mit dem Lenker unter der Sitzhöhe und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, was ich noch sagen wollte, ist, dass zum Beispiel Motorräder wie eine KTM Super Duke sind entsprechend keine Street Fighter, da sie nicht von einem Supersportler abgeleitet sind, genauso wie es eine Speed Triple nicht ist. Eine S1000R ist es wiederum schon, eine Street Fighter ist es wiederum, oder auch eine MT10 wäre im Grunde ein Street Fighter per Definition schon eher. Ja, das möchte ich kurz ansprechen, und dann, Street Fighter sind, glaube ich, die fairsten und nicht des Fahrens wegen.
Nee, überhaupt nicht. Das ist wie ein Lowrider eigentlich. So, ja. Du hast relativ, also es gibt halt Leute, die daran eine Freude haben, und es ist auch in Ordnung, das sollen die gerne machen. Halt so, dass ich es nicht anschauen muss.
Das geht sehr in die Richtung.
Nee, aber ich wollte gerade sagen, das hat so seine Daseinsberechtigung, aber ich sehe halt keine. Nee.
Okay. Ja.
Na, also in jedem Fall hat 1000 PS einen Artikel über die MT125 mit der Überschrift Yamaha Street Fighter in der 125er-Klasse. Ich glaube, ja, da sind wir uns einig, das ist ein Street Fighter.
Das ist zum Beispiel ein Street Fighter. Definitiv, weil die kommt ja von der YZF 125.
Gab's noch was? Außer natürlich die Sorens, die sehr, sehr.
Ich habe noch eine zweite Marke, die sowas hatte, aber habe ich den Namen vergessen.
Echt?
Auch mit den Fahrrädern. Ja,
ja, eine Fahrräder? Marke, die wir jetzt ausgelassen haben, war KTM.
Ah, das haben wir, glaube ich, relativ bewusst
Ja. Ich glaube, wir
Freunde reden aus Martinghofen.
Ja, wir reden schon relativ lang, als dass ich jetzt noch die Zeit der Zuhörer in Anspruch nehmen will, um über KTM zu reden.
Also, ein was kann ich dazu sagen, die 1290er ist ein sehr, sehr schönes Motorrad und die Sitzposition ist gut.
Die 1290er Super Duke hätte das Potenzial, das beste Naked Bike und beste Motorrad generell zu sein, was so viele Bereiche des Motorradfahrer-Daseins abdeckt wie kaum ein anderes Motorrad. Sie hätte das Potenzial, aufgrund ihres Konzepts das beste Motorrad zu sein, was es gibt. Sie ist es halt nicht. Leider. Und das liegt halt aber nicht an ihr als Person, also das liegt nicht an ihr als Mensch, sondern halt leider an ihrer Familie. Das tut mir auch immer wieder im Herzen sehr weh, wenn ich sie sehe, und sie sieht so schön aus, wie sie aussieht, wobei sie ja da auch polarisiert, aber mir gefällt sie sehr, sehr gut. Aber sie kommt halt leider aus dem Hause Mattighofen und alles, was ihr gehört habt, ist wahr. Scheiße. Aber da spricht sehr viel Herzschmerz aus mir. Naja.
Ich denke, das fasst aber ganz gut zusammen. Ja. Also das war so alles Nennenswerte, was auf der Messe war. Da waren dann auch zum Schluss irgendwie noch Wohnwägen. Und Indien, da hat jedes Motorrad 5.900 Euro gekostet.
Du meinst Dingens.
Nicht Indien,
Royal Enfield.
Ja, Royal Enfield.
Ist aber lustig, weil sie kommen aus Indien.
Ja, nee, aber das war, denke ich, das Nennenswerteste.
Ja, ich glaube, über Royal Enfield muss man nicht mehr ganz so viel verlieren. Wie gesagt, ich fand es witzig, dass es vor allem zwei Marken gab, die dann ihr Merchandise getragen haben, oder drei. Das war Harley, Ducati und KTM. Und dazwischen gab es eigentlich auch nichts. Also ich habe keine mit Kawasaki-Merch rumlaufen sehen, außer die Kawasaki-Verkäufer, dasselbe mit Yamaha oder BMW. Also die einzigen, die wirklich sehr, sehr stolz auf das sind, was sie sind, war Harley, Ducati und KTM. Und das sind, glaube ich, auch so, das sind, glaube ich, so Leute wie Veganer. Also du erkennst sie immer daran, dass sie es dir erzählen, dass sie X oder Y fahren.
Ja, Luca geht mir ähnlich. Also das habe ich mit dir auch sehr früh gemerkt.
Ja, ich glaube, naja, haben wir uns schon gekannt, bevor ich den Aufstieg gemacht habe? Ja, ne? Oder?
Ich kannte dich erst seit der S1000.
Echt?
Ja.
Du kanntest mich nicht in meiner ersten Super Duke?
Ich kannte dich. Ah, oh, wobei.
Ich glaube.
Also doch, ja, komisch. Doch, stimmt. Ja, doch.
Doch, ne?
Doch, mit dem, da war der andere Auspuff drauf.
Ja, ich der glaub, Akra.
Akra war drauf.
Ja. Auf der ersten Akra. Krass. Mhm. Ja, gut, und da habe ich natürlich zu der Zeit sehr viel über die Super Duke geredet. Das stimmt. Gut. Ja. Abschließende Worte noch oder haben wir das abgerappt?
Nö, ich würde mich dann fürs Zuhören bedanken und mich herzlich verabschieden und noch einen schönen Abend oder was auch immer wünschen.
Ja, den wünsche ich auch und bedanke mich ebenfalls für die Geduld bei dieser sehr langen Folge.
Ja, ist wirklich lang geworden. Ne? Ja. Naja, gut, aber wir hören uns in jedem Fall beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und ciao.